Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Und
Enjoy. Präsentieren.
Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und der freien Themenwahl am zweiten Dienstag im Monat. Das heißt, wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber geredet wird. Und dann wollen wir mal gucken, ob und wie lange wir überhaupt über das Thema reden, mit dem ihr hier angetanzt seid. Weil abschweifend zu den Late Lines mit den freien Themenwahlen dazu gehört, jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, muss man die Kollegen fragen, ob die das auch immer so machen oder ob die sich dann streng daran halten, was ihr für ein Thema eingeliefert habt. Ha! 0880, 5x5, freie Themenwahl am heutigen Abend, kein Thema, fast kein Thema ist es nicht wert. Kann man auch positiv formulieren, ne? Weil fast jedes Thema es wert ist, besprochen und auch gehört zu werden. Wir fangen an mit, ach, Steffen!
Hallo, Holgi!
Hallo! Steffen ist der Hausökonom der Late Line. Hallo Steffen, was für ein ökonomisches Thema möchtest du denn heute referieren?
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Oh, schön. Ja. Ich hoffe, du hast das in einer solchen Weise durchdrungen, dass ich dir da auch die ein oder andere Frage stellen kann.
Ich habe zunächst überhaupt überlegt, ob ich mich dazu mal äußern soll, aber da habe ich neulich einen Podcast drüber gehört, von dem ich dann auch hörte, dass er im Netz mittlerweile sehr populär geworden sei, und irgendwie hat das bei mir alles sehr, sehr viel Kopfschütteln verursacht, weil ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehe, und irgendwie dachte ich mir, jetzt muss ich vielleicht doch mal was dazu sagen.
Was für ein Podcast war das?
Oh Gott. Ich glaube, nee, weiß ich gar nicht mehr.
Hm.
Warte mal, ich komme nicht drauf. Irgendwas von den Bekannteren, aber frag mich mal nicht genauer.
Alles klar. Im Zweifelsfall, also ich weiß, es gibt ein CRE von über das bedingungslose Grundeinkommen. Das war nicht CRE, das war die Gesellschafter. Von den Gesellschaftern gab es mal diese, das ist, was früher Aktion Sorgenkind hieß. Aktion Mensch, genau, heißt das heute.
Ein privater mit einer mittelmäßigen Audioqualität.
Das war eine gute Audioqualität. Okay, alles klar. Das war eine gute Audioqualität, dann kann es das nicht gewesen sein. Okay, bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, zunächst mal habe ich da gelernt, dass es ja noch ganz andere Beweggründe gibt als die sozialen, was ich ja auch durchaus interessant fand, wie zum Beispiel, dass man Kaufkraft dadurch generieren soll, also dieser soziale Aspekt natürlich, Existenzminimum sichern, oder auch eine Umverteilung von großen Vermögen über die Finanzierung dann dieses bedingungslosen Grundeinkommens.
Mhm.
Was mich so ganz grundsätzlich daran stört, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen wörtlich nimmt, dann heißt es, ich stelle definitiv keine Vorbedingung.
Ja.
Damit vernachlässigt es den Punkt der Bedürftigkeit,
ja,
was ja gerade bei Sozialleistungen der eigentliche zentrale Entscheidungspunkt ist, und deswegen ärgert mich das auch so sehr.
Aber du hast doch,
das heißt eben, es kriegt jeder. Und es ist ja nicht nur irgendjemand, der es braucht, um seine Existenz tatsächlich zu sichern. Es sind nicht irgendwelche armen Rentner, es sind nicht irgendwelche Menschen, die aufgrund zum Beispiel von Behinderungen nicht arbeiten können oder so, sondern es ist eben auch derjenige, der einen Bruttoverdienst von 2.000 Euro im Monat hat, von 3.000, von 4.000, von 5.000 oder eben auch von 50.000.
Ja.
Und ich habe es bis jetzt nicht verstanden und noch mal kein gutes Argument gehört, wenn es wirklich als bedingungsloses Grundeinkommen gemeint ist, damit es bekommt einfach jeder, weil kein Bedürftigkeitskriterium als Vorbedingung gilt.
Aber warum soll
ich jemanden, der es nicht braucht, der so unglaublich viel...
Warum denn nicht?
Ja.
Ich kann dir sagen, warum du das sollst.
Ja.
Das sollst du, damit es bedingungslos ist. Weil in dem Moment, wo du Bedingungen dran knüpfst, musst du irgendeine Instanz haben, die diese Bedingungen formuliert.
Ja, klar.
Und diese Instanz ist dann wiederum in der Lage, Sozialpolitik über das Formulieren dieser Bedingungen, siehe Ursula von der Leyen und ihr Bildungsgutschein, über das Formulieren dieser Bedingungen Sozialpolitik oder überhaupt Politik zu betreiben. Politik ist ja immer Sozialpolitik, blödes Wort.
Ja, das ist ja ein insofern ein verfehltes Argument, als dass das bedingungslose Grundeinkommen als solches Sozialpolitik ist.
Ja, aber sie ist für alle gleich. Du hast eben nicht mehr die Möglichkeit, bestimmte soziale Gruppen zu bevorzugen oder bestimmte... Ach du Schande. Entschuldigung mal eben, ich habe hier gerade furchtbar viele Verkehrsmeldungen. Bleib mal gerade dran, bitte. Vorsicht auf der A1, Osnabrück Richtung Bremen. Zwischen Osnabrück Nord und Bramsche besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der A2, Hannover Richtung Dortmund. Zwischen Garbsen und Wunstorf-Lute Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Der Standstreifen ist blockiert. Auf der B4, Lüneburg Richtung Uelzen. Zwischen Kaltenmoor und Deutsch-Efern Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Und da, wo es geht, gute Fahrt. So, da bin ich wieder. Hier ist gerade Fenster aufgepoppt und ich war erschrocken.
Ja, kein Problem.
Du hast ja das, also in dem Moment, wo du es bedingungslos machst, wo du es an alle auszahlst, kann niemand mehr einen gesonderten Anspruch formulieren beziehungsweise einen Anspruch verweigern. In dem Moment, wo du aber sagst, ich knüpfe das an Bedürftigkeit, gehen eben Leute hin und definieren Bedürftigkeit. Und jetzt guck dir an, wie Guido Westerwelle Bedürftigkeit definiert und guck dir an, wie Petra Pau Bedürftigkeit definiert.
Ja, dass da Riesenunterschiede sind, ist klar. Ja?
So, und in dem Moment hast du aber doch das Problem, dass je nachdem, wer regiert, also je nachdem, wer gerade den Ton angibt eigentlich, Bedürftigkeit anders definiert wird. Und damit kannst du bestimmte Gruppen exkludieren oder inkludieren. Also einschließen oder ausschließen. Darum willst du es eben bedingungslos haben.
Natürlich kann ich im sozial, moralisch ungünstigsten Fall die Bedürftigkeit so formulieren, dass viele Menschen, von denen man sagen kann, dass sie bedürftig wären, dass sie das nicht bekommen. Mhm. Aber das ist ja noch lange kein Grund, jemandem, der es also tatsächlich objektiv nicht braucht, weil er mit dem Einkommen, was er verdient, völlig problemlos über die Runden kommt und auch noch was zum Sparen beiseite legen kann und das freiwillig tut und nicht, weil er irgendwie dazu gezwungen wird. Warum sollte ich so jemandem noch was zukommen lassen? Also warum sollte ich, um es ganz krass zu formulieren, um das
Plakat dem Reichen
zu machen,
noch
Herrn
Zucker
Ackermann
nach.
Ja. Noch ein Grundeinkommen obendrauf packen?
Ja, warum denn nicht? Damit er was anderes machen kann. Damit auch Josef Ackermann nicht darauf angewiesen ist, 15 Millionen im Jahr verdienen zu gehen, indem er sich bei der Deutschen Bank in den Aufsichtsrat setzt.
Das glaubst du doch selber nicht.
Was ich glaube oder nicht, ist da ja erstmal egal. Also was ich übrigens glaube, darum bin ich auch so froh, dass du anrufst mit diesem Thema, weil ich extrem zwiegespalten bin, was dieses bedingungslose Grundeinkommen angeht. In meiner Eigenschaft als Kapitalist wünsche ich mir das natürlich sehr. Ich glaube da aber aus unterschiedlichen Gründen nicht dran, weil ich nämlich nicht an die Finanzierung glaube. Dass du da möglicherweise ein moralisches Problem hast, kann ich irgendwie verstehen, aber ich empfinde das nicht als so schlimm. Wir sind halt eine Gesellschaft und warum sollen wir nicht auch, es wäre natürlich schön, wenn die Reichen von heute auch einsehen würden, dass sie in Gesellschaft sind und den Armen von heute auch ihren Teil zukommen lassen würden vom Reichtum.
Ja, wir können ja versuchen, die Moral, weil das ohnehin eine schwierige Sache ist,
eben
ein bisschen rauszuhalten. Aber
ich
kann ja trotzdem ökonomisch argumentieren, dass es nicht sinnvoll ist, denen, die es definitiv nicht brauchen, auszuzahlen, weil es muss ja dann auch finanziert werden. Und das macht die Finanzierung schwerer. Also ich weiß nicht, wie viele...
Wie ist denn, wenn ich das über eine Einkommensteuer... Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie gerechnet. Wenn ich das über eine negative Einkommensteuer finanzieren würde, würden dann nicht die, die ohnehin mehr verdienen als das, stärker an der Finanzierung dieses BGE beteiligt werden?
Ich komme mal gleich auf so verschiedene Finanzierungsvarianten, von denen ich gehört habe. Mhm. Einkommen ist da auch so eine Sache. Vielleicht muss man sich aber auch zunächst überlegen, was eigentlich das Ziel dessen sein soll. Ja, also wir haben ja gerade diese beiden Sachen überlegt mit Kaufkraft generieren und Existenzminimum sichern. Und an der Stelle, das können wir am Ende vielleicht nochmal drauf kommen, muss man sich auch irgendwie fragen, ob dieses Instrument dafür geeignet ist oder ob es nicht andere Instrumente geben könnte, die dafür besser geeignet sind. Bei der Bedürftigkeit, und diesen wir zahlen es auch denen aus, die es nicht brauchen, haben wir das Problem, es wird zumindest teurer, wenn wir das auch Herrn Ackermann noch oben drauf legen. Ich weiß nicht, wie viele Leistungsbezieher wir von irgendwelchen Sozialleistungen haben. Das ist ja nicht nur Arbeitslosengeld, sondern Sachbezieher und das sind...
Ja, wenn wir dem Ackermann aber die Steuerschlupflöcher verweigern würden,
ja,
ne, spätestens dann wäre es halt egal. Ne? Weil dann würde der für seine Millionen und Abermillionen nämlich so viel Steuern zahlen müssen, dass die 500 Euro, die das zusätzlich kostet, locker abgedeckt werden dadurch. Auch so ein Ding, wo ich denke, dass man nicht einfach nur ein bedingungsloses Grundeinkommen machen kann, sondern man muss gleichzeitig auch irgendwie das Steuersystem auf eine solche Weise reformieren, dass die Reichen auch tatsächlich zur Kasse gebeten werden.
Ja, das wäre dann halt eine Finanzierung, klar.
Was ich nicht verstehe, und da hoffe ich tatsächlich, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast, was ich nicht verstehe ist, wie soll das überhaupt finanziert werden?
Ich werde darauf eingehen, was ich von anderen gehört habe. Ich finde den Gedanken auch sehr, sehr schwierig. Ja, hinsichtlich der Finanzierung sehe ich auf jeden Fall Gefahren. Wenn wir das Ganze als eine Sozialleistung betrachten, dann sehen wir in den vergangenen, also mindestens 15 Jahren, dass immer dann, wenn Sozialleistungen reformiert wurden, das zu Lasten der Leistungsbezieher ging.
Ja, natürlich.
Ja, und man sollte nicht so naiv sein, denke ich, zu erwarten, dass eine Reform, und damit also eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zugunsten der Leistungsbezieher ist. Das heißt, es würde wahrscheinlich so kommen, dass es dieses nicht obendrauf gibt zu bisherigen Sozialleistungen,
ja, natürlich,
sondern dass das halt für dich verrechnet wird.
Ja, sicher.
Ja, also ja, ja. Da muss man, da glaube ich, sollte man gar nicht erst so naiv sein und glauben, dass es irgendwie obendrauf geht.
Aber dafür ist die Gängelei natürlich weg, ne? Also heute hast du 700 Euro oder 800 Euro bedingungsloses Grundeinkommen und musst dich dafür ständig auf dem Amt dafür demütigen lassen. Und dann hättest du halt 800 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, musst dich dafür nicht demütigen lassen. Und das ist gleichzeitig natürlich
ein anderes Problem. Du hast dann nämlich die Annahme eines, wenn es, also zumindest wenn es für alle gleich ist auch, ja, hast du die Annahme eines homogenen Menschen. Den hast du aber nicht. Ja? Also jemand, der aufgrund schwerer körperlicher und oder geistiger Behinderungen zum Beispiel irgendeine Pflegestufe hat, der hat ja ganz andere Bedürfnisse als jemand, der arbeiten geht und der jung ist und der einen tollen Job hat. Und jemand, der dann aufgrund irgendwelcher Umstände eben viel mehr benötigt, bei dem könnte es dann gerade sein, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht reicht und es dann aber auch keine anderen Sozialleistungen mehr gibt.
Na, aber da hätte ich ja dann, da hätte ich dann aber doch einen sehr schönen Maßstab, an dem ich das bedingungslose Grundeinkommen ansetzen muss. Ich muss es so hoch machen, dass selbst der heute Bedürftigste nicht weniger hat, als er heute hat.
Ja,
damit hätte ich dann eine eindeutige Höhe. Ne? Dann würde ich dann so, okay, der maximale Pflegestufe oder maximale Schwerbehinderung mit allen Leistungen, die aus dem gesamten System ihm erwachsen, also mit allen Transferleistungen, die er bezieht, ist das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Damit der Einzelne nicht runterfällt.
Das ist richtig, das wäre von der Konstruktion her ein Ansatz.
Wobei
da haben wir wieder das Problem, ist es wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das macht es dann auch wieder teurer.
Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viel diese Menschen an Leistungen in der Summe dann haben.
Also ich habe auch keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also ich meine, der Götz Werner von DM, von dieser Supermarktkette, der Chef, der rennt hier rum und propagiert 1500 Euro im Monat und will das irgendwie über die Mehrwertsteuer finanzieren, was ich tatsächlich nicht verstehe.
Halte ich für ausgesprochen pervers. Erkläre ich dann auch, wenn wir zu der Finanzierung kommen.
Aber da sind wir bei 1500 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass 1500 Euro, also um 1500 Euro Leistung zu bekommen, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendjemand die kriegt.
Ja.
Pro Person jetzt, nicht?
Weiß ich nicht. Hängt vielleicht davon ab, wenn du, in Hartz IV ist das zum Beispiel auch denn was wie die Wohnung schon drin und so. Wenn du da irgendwie irgendwo in einer Region wohnst, wo auch billige Wohnungen, also relativ preiswerte Wohnungen, relativ teuer sind, vielleicht kommt das so irgendwie zusammen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht es zumindest die Gefahr einer nachteiligen Zusammenlegung von Sozialleistungen oder Auflösung von Sozialleistungen. Eine andere Gefahr, die ich da sehe, ist die Verrechnung mit dem Lohn und Gehalt, also dass das Lohn und der Gehalt, dass die sinken. Und zwar genau um den Betrag, den ich ja als Grundsicherung bekomme. Erscheint das wahrscheinlich? Auf jeden Fall, denn das erleben wir heute ja auch schon. Ja, also das Schärfste, was ich mal gehört habe, das war ein Dumpinglohn von 26 Cent die Stunde in Deutschland.
Ja.
Und die Begründung vom Arbeitgeber ist dann natürlich selbstverständlich immer dieselbe. Derjenige wird ja vom Amt aufgestockt.
Ja.
Ich muss dem das ja gar nicht bezahlen. Ich muss dem
sowas,
gar nicht so viel bezahlen, dass er davon leben kann.
Sowas würdest du aber mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gegebenenfalls unmöglich machen. Weil der findet ja nur Arbeitnehmer, weil das Amt diese Leute zwingt, da arbeiten zu gehen. Und in dem Moment, wo ich ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Höhe habe, die es mir zumindest ermöglicht, bestimmte Arbeit abzulehnen,
ja,
kann ich nicht mehr zum Dumpinglohn gezwungen werden. Das finde ich ja zum Beispiel einen der charmanten Punkte am bedingungslosen
Grundeinkommen. Ich kann dazu auf jeden Fall nicht mehr gezwungen werden, aber es würde meiner Einschätzung nach zumindest trotzdem zu einer Verrechnung kommen. Und das heißt dann,
klar, die passieren.
Ne, wenn ich dann immer noch meine 40 Stunden arbeiten muss, also wenn ich ein neoliberal geprägter Arbeitgeber wäre, dann würde ich sagen, okay, senken wir die Stundenlöhne, um auf diese Art und Weise...
Ja, dann musst du aber erstmal Personal finden. Du hast das Problem, dass du dann kein Personal mehr findest. Im Moment findest du jedes Personal, das du haben willst, also im Moment arbeiten Leute zu jedem beliebigen Lohn, weil sie qua Amt dazu gezwungen werden, arbeiten zu gehen. Ja? Wenn du diesen Dumpinglohn nicht annimmst, wenn du nicht für 4,50 Euro irgendwo arbeiten gehst, ja, dann streichen wir dir halt deine Miete. So. Das ist eine implizite, das hatten wir ja schon mal, als wir über den Arbeitsmarkt gesprochen haben, habe ich ja schon mal gesagt, das ist eine implizite, eine Art von Zwangsarbeit. Du bist gezwungen, für so wenig Geld arbeiten zu gehen, weil du sonst aus deiner Wohnung rausfliegst. Das heißt, du hast als Arbeitnehmer auf diesem verzerrten Markt überhaupt nicht die Chance zu sagen, nein, zu deinem Angebot, dein Angebot 4,50 Euro die Stunde nehme ich nicht an. Habe ich jetzt aber ein bedingungsloses Grundeinkommen, das mir wenigstens mein Auskommen, also ne, ich muss nicht verhungern, nicht erfrieren und habe ärztliche Leistung. Ja. Wenn das geregelt ist, dann kann der Ausbeuter so wenig Geld anbieten, wie er will. Solange mich niemand mehr zwingen kann, zu ausbeuterischen Bedingungen zu arbeiten, wird er niemanden finden. Und dann werden wir, und da bin ich tatsächlich von überzeugt, wenn wir sowas hätten wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann würden Pflegeberufe, das wären die Besserverdiener in unserem Land. Ja? Und so Radioschwätzer, nicht mehr. Ja? Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Dann würde nämlich die Arbeit, die wirklich nötig ist und die möglicherweise auch dreckig ist, so bezahlt, wie sie bezahlt werden müsste, nämlich angemessen. Und die komfortablen Jobs, die würden dann höchstwahrscheinlich ein bisschen weniger Geld bringen. Aber ist ja auch okay. Dafür ist der Job ja komfortabel. Und dann hättest du auch tatsächlich einen Arbeitsmarkt, ne? Das finde ich eigentlich ein total spannendes. Also das, aber ich bin immer noch
die
nicht
raus. Die Werner, Tatsache, das ist ein gutes Argument, ein bisschen mehr unter Druck, also die Arbeitgeber. Mhm. Auf der anderen Seite, ich will ja irgendwie meinen Lebensstandard wahren und der wird ja vermutlich durch ein solches bedingungsloses Grundeinkommen nicht gewahrt sein. Also bin ich, wenn ich meinen Lebensstandard halten will, dennoch, und da ist mein Menschenbild auch positivistisch genug, werden die Menschen weiter arbeiten gehen.
Mhm. Ja,
die gehen dann davon aus, es hängen alle in der Hängematte. Das halte
ja,
ich
das ist ja Quatsch. Das sind nur die, die selber dann in der Hängematte hängen würden, die das behaupten. Die schließen von sich auf andere.
Ich würde zumindest nicht ausschließen wollen, dass sich die Lohnstückkosten, also einfach der Stundenlohn, trotzdem senkt. Ja, weil der Arbeitgeber trotzdem das Interesse daran hat, billiger zu produzieren. Und diese Subvention, die es am Ende ja ist vom Staat, die im Übrigen auch gegen marktwirtschaftliche Prinzipien verstößt, was man sich in einer Marktwirtschaft ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen darf, dass er diese Subvention versucht, für sich gewinnbringend abzugreifen.
Also das wird auf lange Sicht wird das sicherlich passieren, ja. Vor allen Dingen in Bereichen, wo einfach ein sehr großes Angebot an Arbeitskräften ist. Was mit Medien zum Beispiel? Da bei was mit Medien wird kein Geld mehr zu verdienen sein dann. Weil das wollen alle machen, weil das irgendwie, das schillert, das hat ein hohes Sozialprestige, das kann jeder, ne? So. Aber eben, dann musst du halt, um viel Kohle zu verdienen, musst du dann halt andere Jobs machen. Wahrscheinlich würde sich dadurch eine Gesellschaft sehr, sehr radikal ändern.
Ja, es besteht zumindest, denke ich, die Gefahr, dass du dann für das, was du noch zusätzlich verdienen willst, vergleichsweise sehr viel mehr arbeiten musst oder immer noch deine 40-Stunden-Woche machst oder meinetwegen dann vielleicht dann 30-Stunden-Woche.
Mhm.
Und dein Stundenlohn aber summa summarum doch mächtig sinkt. Ja, also dass du für jeden weiteren Euro, den du verdienen musst, viel mehr Stunden arbeiten musst als vorher.
Zumindest in den Berufen, in denen es heute viel Geld gibt. Ja.
Ja, dann haben wir ein Problem volkswirtschaftlich bei, gerade in Deutschland, bei weiter sinkenden Lohnstückkosten, also bei weiter sinkenden Löhnen. Das würde dazu führen, dass deutsche Produkte weiter exportiert werden.
Mhm.
Jetzt will ich nicht ganz so sehr in die Volkswirtschaft abgehen, weil das ein anderes Thema ist. Aber ein großes Problem und das zentrale Problem in der aktuellen Krisensituation sind die ganz unterschiedlichen Entwicklungen der europäischen Volkswirtschaften und die Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite,
ja.
die beide zwei Seiten einer derselben Medaille sind. Wenn wir weiterhin aufgrund dessen, dass wir hier billig mit billigen Löhnen produzieren können, weiter mehr exportieren, heißt das auf der anderen Seite, dass Länder wie Italien, Spanien und so weiter mehr importieren und damit wieder dieses Ungleichgewicht von Importen und Exporten, was die Ursache der aktuellen Krise ist, weiter verschärft wird.
Mhm.
Auch noch ein interessanter Aspekt, den ich bislang so von noch niemandem gehört habe. Das Problem von dadurch geförderten sinkenden Lohnstückkosten.
Weiß ich gar nicht. Ich versuche gerade das nachzuvollziehen. Ich bin nicht sicher. Also du unterstellst halt, dass der Stundenlohn dadurch sinkt.
Ja, klar.
Die Frage ist halt, es ist halt nur eine Unterstellung, ne? Weil letztendlich bin ich dann auch auf einem Industriearbeitsplatz, bin ich ja auch in der Lage zu sagen, nö, für 10 Euro die Stunde arbeite ich nicht, ich will 15. Das heißt, es könnte sogar sein, dass die Lohnstückkosten steigen, dass also zumindest die Produktion, also die produktive Industrie sogar nochmal abwandert und die Dienstleister hier bleiben, weil die Dienstleister natürlich dann wieder hoch bezahlt sind. Ne? Du willst Porsche fahren? Ja, geh Scheiß ausputzen. Weil alleine um das zu erleben, wäre es das schon wert, es einzuführen, oder? Ja, dass okay, die Klofrau also mit dem Porsche nach Hause fährt und die Tänzer nicht mehr genug Geld für ihr Koks haben.
Ist auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang, der nochmal.
Aber was ich nach wie vor nicht verstehe,
Richtung geht, dass das auch steigen könnte.
Nach wie vor nicht verstehe, ist diese Finanzierung über Umsatzsteuer beziehungsweise über Mehrwertsteuer, weil in dem Moment, wo ich doch hier eine sagen wir mal 50%ige Mehrwertsteuer habe in Deutschland und ich in relativer Nähe zu einer Außengrenze wohne, werde ich doch nach Polen fahren und da zu einem Mehrwertsteuersatz von 20% einkaufen und meine Sachen, soweit es mir möglich ist, über die Grenze schmuggeln, damit ich hier keine Mehrwertsteuer zahlen muss. Und dieses ganze Geld...
Auf der deutschen Seite an der Grenze zu Polen und zu Tschechien gibt es doch keine Tankstellen mehr.
Zum Beispiel. Und das verstehe ich nicht ganz, wie das funktionieren könnte.
Ich sehe da aber noch ein ganz anderes Problem. Also wir können das zur Finanzierung kommen, das wäre auch mein erster Punkt gewesen. An der Stelle wird also mit der Mehrwertsteuer wird ja der Konsum besteuert.
Mhm.
Und da habe ich dann auch schon gehört, dass das ja im Grunde die Unternehmen irgendwie belasten würde.
Ja?
Mit der Umsatzsteuer. Also das, was für uns die Mehrwertsteuer ist, ist ja für die Unternehmen die Umsatzsteuer.
Mhm. Nur,
an der Stelle werden Unternehmen überhaupt gar nicht belastet. Das muss man zunächst mal verstehen. Weil die Umsatzsteuer bzw. die Mehrwertsteuer für Unternehmen grundsätzlich ein durchlaufender Posten ist.
Ja.
Die führen das zwar praktisch, die Geldsumme, die Umsatzsteuer führen sie zwar ab an das Finanzamt, im Gegensatz zu uns Konsumenten, wir machen ja nicht, weil wir einkaufen, ständig eine Steuererklärung für die Sachen, die wir eingekauft haben, um da die Mehrwertsteuer an das Finanzamt abzuführen. Das macht das Unternehmen mit der Umsatzsteuer für uns. Aber ja, am Ende diese Umsatzsteuer, die das Unternehmen da quasi vorschießt, diese Kosten, die werden ja trotzdem auf das Produkt umgelegt.
Genau.
Am Ende zahlst also immer du als Konsument, und wenn du den Konsum besteuerst oder den Umsatz, also irgendetwas beim Unternehmen, auch was vor dem Gewinn liegt, so wie der Umsatz, dann zahlt es immer der Konsument am Ende, weil die Kosten immer umgewälzt werden. Das Problem bei einer Besteuerung des Konsums sehe ich darin, dass die breite Bevölkerung konsumiert. Also die Last an der Stelle liegt dann wieder auf den Schwächsten.
Ja.
Es fängt unten an.
Wenn Konsum teurer wird, sind es immer die Armen, die darunter leiden.
Ja. Das sind diejenigen, die es am härtesten trifft. Und das geht, wenn ich sowohl die Kaufkraft ankurbeln will, als auch das Existenzminimum sichern will, geht das ja in die völlig verkehrte Richtung. Ja? Denn wenn Produkte teurer werden, dann kann ich mir weniger davon leisten, dann generiere ich keine Kaufkraft. Eine Umverteilung von Vermögen von oben nach unten findet auch nicht statt, weil die unteren Bevölkerungsschichten viel stärker belastet werden. Und das Existenzminimum, ob ich das dann auch sichere, wenn der Konsum viel, viel teurer wird, halte ich für gewagt. Ja, und vor allem, also wie gesagt, ich weiß zwar nicht, wie viele Millionen Leistungsbezieher von irgendwelchen Sozialleistungen wir haben, aber es wird dann von x Millionen ansteigen auf 81,7 Millionen.
Aber es würde in der Summe halt, die Idee ist ja, dass wir das, was wir momentan an Transferleistungen aufwenden, einfach umlegen auf die Bevölkerung. Also, ne, also durch 81 Millionen oder wie viel haben wir? 78 Millionen? Wie viel sind wir mittlerweile?
81.
Dass wir einfach jetzt nicht Transferleistungen, die wir jetzt haben, nach fürchterlichen bürokratischen Schlüsseln und unter absurdesten Verwaltung. Ich meine, allein die Bundesagentur für Arbeit sind 100.000 Leute, die da mit der Verwaltung beschäftigt sind. Also, dass wir das eben alles abbauen, nicht mehr irgendwie aufschlüsseln, sondern jeder kriegt dasselbe und in der Summe ist es aber genauso viel, wie wir heute sowieso schon zahlen. Ich stelle mal eben den Jan mit rein, der will was sagen. Vielleicht sieht er das Ganze etwas zuversichtlicher. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Hallo.
Siehst du das zuversichtlicher mit dem Grundeinkommen?
Ja, ich finde, wichtige Punkte sind, dass das eigentlich ein Thema ist, das nicht so für sich allein steht. Also du sagtest eben schon, was das in der Gesellschaft verändern würde, aber ich denke, dass es genau umgekehrt ist, dass erst die Gesellschaft sich verändern muss, damit das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen überhaupt funktionieren kann.
Wohingehend müsste sie sich verändern?
Ja, in vielen grundsätzlichen Sichtweisen auf diese Leistungsgesellschaft, auf Gerechtigkeit, auf Verteilung. Also ich denke, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht funktioniert, wenn es politisch durchgesetzt wird, sondern wirklich so eine Bewegung von unten sein muss.
Ach so, weil du sonst so wieder so ein real existierender Sozialismus-Effekt hast. Dass irgendwie,
aber ist das nicht schon ein bisschen komisch? Also sollten doch nicht Konzepte für die Menschen da sein und nicht etwa die Menschen für die Konzept? Ja, also wenn du jetzt sagst, die Gesellschaft muss sich ändern, damit das Konzept läuft, finde ich einen Ansatz völlig verkehrt herum. Also ich muss doch Konzepte machen für Gesellschaften und gegebenenfalls auch um Gesellschaften irgendwie zu lenken, zu ändern und nicht Gesellschaften ändern, damit ich Konzepte umsetzen kann.
Aber du darfst das Konzept, mit dem du die Gesellschaft ändern willst, darfst du halt nicht zu brachial machen. Und sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen, das wäre auch mein Gefühl, dass das ein viel zu heftiger Eingriff in all das ist, was die Gesellschaft glaubt, als quasi naturgesetzlich zu haben.
Genau,
Also wir müssten erst verstehen, dass wir in Gesellschaft sind, ja, dass wir Starken auch den Schwachen gegenüber eine Verpflichtung haben, auch wenn die uns in Geld nichts nutzen. Ja. Das ist ja immer wieder die alte Diskussion. Diese neokonservativen, neoliberalistischen Politiker trauen sich ja nie, das zu sagen, aber letztendlich meinen die, jemand, der langzeitarbeitslos ist, der nutzt dieser Gesellschaft im monetären Sinne überhaupt gar nichts, also können wir den auch hinten überfallen lassen. Die trauen sich nie, das zu sagen und machen darum immer so irgendwie ein riesiges Geschwurbel. Aber letztendlich ist das ist ja ein Problem. Wir haben sehr viele Menschen in diesem Land, mit denen wir nichts anzufangen wissen. Aber die sind da. Ja. Und um die haben wir uns verdammt nochmal zu kümmern, weil wir sind in Gesellschaft.
Und das gilt ja auch für Alte,
für Schwache. Nennen wir es die Schwachen, genau. Im Grunde nutzen die ja alle nichts. Ne? Das Einzige, was die vielleicht, irgendwer hat mal gesagt, bringen die uns was. Die bringen uns ein Gewissen. Was ein sehr kluger Satz ist, wie ich finde. Wir müssen uns halt irgendwie um die kümmern, aber solange wir als Gesellschaft nicht begriffen haben, dass diese Faustformel, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, dass sie eben nicht funktioniert, sondern dass es nur funktioniert, wenn jeder an die anderen denkt, solange wir das nicht verinnerlicht haben als Gesellschaft, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist so ein massiver Eingriff wie das bedingungslose Grundeinkommen eher schädlich.
Ja. Wobei ich einen wirklichen Egoismus für sehr weiterbringend halte. Also Egoismus in dem Sinne, dass es mir nur gut gehen kann, wenn es auch meinem Umfeld und meiner Umwelt gut geht. Und wenn das jeder berücksichtigen würde, dann wäre wirklich an jeden gedacht. Also wenn Egoismus nicht so kurz gedacht ist und immer nur so ein, ja, im Prinzip nur so ein paar Meter um einen rumgreift, dann kann es nicht funktionieren. Aber ich denke, unter Egoismus, wenn ich will, dass es mir wirklich gut geht, dann beinhaltet das für mich auch, dass es den Menschen und der Welt um mir herum irgendwie gut gehen muss,
Das beinhaltet genau, das beinhaltet es halt nicht, ne? Weil es kann dir auch so gut, also es kann dir prima gehen, indem du Menschen ausbeutest. Ne? Also ich glaube, so ein chinesischer Fabrikbesitzer, dem geht's richtig gut. Und ich glaube, den Menschen um ihn herum, denen geht's überhaupt nicht gut.
Ja, okay.
Du hast halt das Problem, also wir haben irgendwann vergessen, dass zum persönlichen Wohlbefinden dazugehört, dass es den Menschen um uns herum auch gut geht. Aber wir können uns, das Problem ist halt einfach, klar, wenn du so ein mittleres Einkommen hast, so wie unser eins, sag ich mal, ja, dann ist dir natürlich daran gelegen, dass den Jugendlichen, die da auf der Straße rumlungern, es irgendwie gut geht, weil im Zweifelsfall holen die sich ihre Turnschuhe nämlich nicht im Laden, sondern von deinen Füßen. Ja? Also habe ich, und das weiß ich, das merke ich. Ich merke, ob ich angepöbelt werde oder ob ich ständig irgendwo Aggression auf der Straße mir entgegenkriege. Aber wenn ich jetzt dreimal, viermal so viel Einkommen hätte und Vermögen hätte, wie ich jetzt habe, wäre ich in der Lage, ständig mit dem Taxi von A nach B zu fahren, dann würde ich diese Leute überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und dann würde ich irgendwo wohnen, wo ein Zaun drum ist, wo ein privater Sicherheitsdienst ist. Und dann hätte ich mit dem ganzen Schmutz da draußen, das ist der Schmutz in der Straße, da hätte ich überhaupt nichts mehr mit zu tun. Und in dem Moment, wo ich für mich selber solche Verhältnisse herstellen kann, in denen ich im Grunde das Elend ausblende, in dem Moment funktioniert das halt auch nicht mehr, dass ich einblende, dass es überhaupt kein Elend geben sollte, damit es mir gut geht.
Holgi?
Ja.
Lass uns mal noch ganz kurz die Finanzierung abschließen und dann kannst du einfach nächsten dran nehmen, sonst bin ich wieder stundenlang im Radio.
Alles klar.
Das muss ja auch nicht sein.
Ja, ich bin so, es ist auch alles so ungeordnet gerade. Ich bin da auch wirklich. Ich denke da schon sehr, sehr lange drüber nach und ich komme zu keinem sinnvollen Ergebnis.
Ja, okay. Ich habe nämlich noch ein paar andere schwierige Aspekte zur Konsumsteuer.
Okay.
Also das Problem besteht ja nicht nur zwischen Polen und Deutschland am Rand zur Grenze, sondern das Problem ist ja insgesamt, wenn die Konsumsteuer hier wahnsinnig hoch ist, dann kann ich ja die ganzen Sachen einfach aus dem Ausland importieren. Und ich müsste eigentlich irgendwie Schutzzölle einrichten oder so, das Ganze nachversteuern.
Du müsstest sogar Exportzölle einführen, ne?
Ja, weil die Idee. Da kann ich noch was sagen.
Ja.
Ja.
Also zu der Finanzierung. Die BGE gibt ja zig Modelle zu, aber das Gängige, was durch die Umsatzsteuer finanziert wird, das setzt ja im gleichen Maße voraus, dass alle anderen Steuern wegfallen und alle Subventionen wegfallen im Land.
Dadurch würde der,
also, was mir ganz wichtig ist, was man verstehen muss, ist, wenn ich das über die Umsatzsteuer finanziere, dann finanziere ich das über die Mehrwertsteuer. Das ist dasselbe.
Ja, ja, sicher.
Dann belastet das immer den Konsumenten und der Konsument hat ein Problem und zwar deshalb, weil sein Lohn und Gehalt sich im günstigsten Falle nicht ändert, aber die Preise wahnsinnig steigen.
Na, die würden ja sinken, weil die Idee bei dieser Finanzierung über die Mehrwertsteuer ist, dass der Nettopreis der Produkte sehr stark sinkt, weil natürlich die Arbeit nicht mehr besteuert werden muss, weil keine Subventionen mehr gezahlt werden müssen und sowas. Aber das ist natürlich umso stärkerer Anreiz für mich, deutsche Produkte in Polen kaufen zu gehen.
Nee, gerade nicht, weil die Mehrwertsteuer gilt ja hier für alle Produkte und achso, du meinst, ja.
In dem Moment, wo ich ein Gut exportiere,
die werden ja nicht teurer hier. Die Modellrechnungen sehen ja vor, dass durch diese ganzen wegfallenden Subventionen und übrigen Steuern die Preise so weit sinken, dass es plus dieser erhöhten Mehrwertsteuer auf dem gleichen Level ist wie bisher.
Ja, ja, aber in dem Moment, wo ich das Gut exportiere, fällt doch die Mehrwertsteuer weg. Also im Moment, wo ich ein Gut in Deutschland kaufe und exportiere, kriege ich an der Grenze die Mehrwertsteuer erstattet. So, und muss in dem Land, in das ich dieses Gut importiere, muss ich Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Und wenn
deutsche
die in Polen.
Produkte werden im Ausland günstiger.
Genau. Und wenn ich an der Grenze zu Polen wohne oder meinetwegen an der Grenze zu Frankreich oder wo auch sonst, dann setze ich mich doch ins Auto, fahre darüber und kaufe die ganzen deutschen Produkte für einen Apfel und ein Ei und spare mir die deutsche Mehrwertsteuer und spare mir dadurch auch die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und wenn du das noch weiter denkst, wenn du Kapitalist bist, ja, also wenn du tatsächlich angenommen, du hast ein Mietshaus, ja, hast du irgendwie ein Mietshaus von deinen Großeltern geerbt, 8 Wohnungen drin, da fallen jeden Monat netto, 8 Wohnungen, also fallen jeden Monat netto 1600 Euro raus, ja, dann lässt du dich doch direkt in Polen nieder. Das ist ja cool, das Geld fließt in Deutschland. Das, auf mein Konto und ich gebe das in Polen bei 20% Mehrwertsteuer gebe ich die Kohle aus, während sie in Deutschland alle 50% Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Mag sein, dass ich da irgendeinen Denkfehler mache, aber
das ist das, was ich eben meine, dass diese Bewegung aus dem Volk kommen muss, weil durch diese erhöhte Mehrwertsteuer soll ja das bedingungslose Grundeinkommen wieder finanziert werden.
Das heißt, ich muss als Kapitalist ehrlich genug sein, nicht nach Polen zu gehen.
Und ja, das oder eben das Bewusstsein haben, das System mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das sich über die erhöhte Mehrwertsteuer selbst finanzieren soll, funktioniert eben nur, wenn wir das auch alle mitmachen wollen, so wie es gedacht ist. Wenn wir so ein System schaffen und dann alle nur die Schlupflöcher suchen, dann tricksen wir uns damit selbst aus und gewinnen am Ende nichts.
Mhm. So wird es aber laufen. So tickt der Mensch.
Ja, das ist ja, was Jan,
so,
Steffen,
wenn
das
es von
ist, das
oben aufgesetzt wird und sagt, wir machen das jetzt so, damit es uns besser geht und die Leute suchen sich die Schlupfe. Das ist, was ich meine, die Veränderung muss aus der Gesellschaft kommen, dass die Leute, die Menschen erkennen, okay, wir können uns das Leben vereinfachen und verbessern, wenn wir es so und so machen und wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und haben damit dieser BGE-Variante eine Möglichkeit, das so umzusetzen.
Also müsste es eigentlich erst zu einer...
Wenn es bleibt, dass wir alle nur auf dem eigenen Vorteil uns weiterhin berufen wollen, dann scheitern solche Modelle.
Ist das nicht fürchterlich naiv?
Ist die Frage, ob das fürchterlich naiv ist. Möglicherweise ist das zu unseren Lebzeiten naiv. Aber vorstellbar ist durchaus eine so große gesellschaftliche Katastrophe, dass man sich irgendwann als Gesellschaft überlegt, dass es vielleicht besser wäre, sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen zu machen. Oder vielleicht auch was ganz
Alternativen.
Anderes. Oder Alternativen.
Mit denen man die Ziele viel früher erreichen kann, viel besser, sicherer,
Mindestlöhne.
Realistischer.
Mit Mindestlöhnen kann man da sehr gut spielen. Ich habe mal was sehr Kluges
allgemeine Lohnsteigerungen.
Ich habe mal was sehr Kluges von einem gehört.
Binnenmarkt ist sofort angekurbelt.
Ich habe mal was sehr Kluges von einem gehört, der sagte, das Cleverste, was er so findet, ist, man könnte, das war auch ein Ökonom gewesen, also auch so mal Wirtschaftswissenschaft studiert, arbeitet in einem Konzern, und der sagte, dass was er das Schlauste fände, wäre, wenn die Kommunen als Arbeitgeber auftreten würden und einen Mindestlohn zahlen würden von, sagen wir mal, 9,50 Euro, dann würden die Kommunen nämlich die bestqualifizierten Arbeitslosen abgreifen vom Markt und die Unternehmen, die mit den Kommunen konkurrieren, um einfach nur Personal, die wären gezwungen, ein bisschen mehr zu bezahlen als die Kommunen. Und das finde ich ein total klasse Ding. Also dadurch würdest du praktisch die Unternehmen zwingen, mehr als den Mindestlohn zu bezahlen, wenn du den Mindestlohn so hoch ansetzt als Kommune, dass du damit die Bestqualifizierten nochmal abgreifen kannst von so einem Markt.
Macht die Kommune das nicht? Also ich habe keine Ahnung, aber...
Nee, die sind irgendwie anders organisiert.
Okay.
Die müssen ja auch auf die Gelder achten. Ja. Also ich das Verlockende noch beim WGE finde ich eben, dass die ganzen Regelungen und Gesetze sich einfach reduzieren. Man muss nicht zusätzlich was regeln, was kontrollieren, was vorgeben.
Hm. Und die Kaufkraft bleibt auch erhalten. Ne? Also wenn das Geld, wenn wir die Arbeitsagentur auflösen und das Geld, was die 100.000 Leute verdienen, nehmen und das den Ärmsten geben, wird das sofort verkonsumiert. Von daher wäre das also für die Wirtschaft nicht unbedingt verkehrt. Was ich ja so charmant finde an dieser Idee vom Grundeinkommen ist, dass du mit so einem, angenommen wir könnten das morgen einschalten, dann hätte übermorgen niemand mehr Angst.
Ja.
Das finde ich eine so unendlich romantische Vorstellung, dass ich schmelzen könnte, wenn ich daran denke.
Das Schwierigste ist, glaube ich, den Wechsel von jetzt zu diesem BGE zu finden. Wenn man sagen würde, wir hätten jetzt zwangsweise irgendwie einen Neustart und würden damit jetzt anfangen und das System umsetzen, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Aber diesen Wechsel von heute zu morgen,
ist halt schwierig.
Der ist, glaube ich, das Hindernis.
Ja, du wirst halt immer so Typen finden wie Steffen, die sagen, wieso soll ich den Reichen denn noch mehr geben? Du wirst Typen wie mich finden, die sagen, ja, dann fahre ich halt nach Polen.
Ja. Es ist ja auch nicht so, dass die Reichen noch mehr bekommen, sondern das Grundeinkommen kommt ja nicht oben drauf, sondern das ist ja die erste Linie.
Ja. Eine Partei,
das kommt drauf.
Eine Partei, die das bedingungslose Grundeinkommen in ihren Positionen stehen hat, ich weiß gar nicht, ob sie es in ihrem Programm auch stehen haben, ist die Piratenpartei. Und mir werden gerade sehr viele Links zu einer Seite von der Piratenpartei geschickt, wo man sich mal einlesen kann, was ich dann vielleicht auch mal tun werde, wenn die Sendung zu Ende ist. Der Link heißt sozialpiraten.piratenpartei.de.
Ja.
Ja, und weil ich die Piraten als doch recht transparenten Haufen kennengelernt habe, gehe ich mal davon aus, dass da auch sehr viele Links zu Kritik am Grundeinkommen zu finden sind. Und falls nicht, mag man die dahin kommentieren. Das ist nämlich, glaube ich, ein Blog, was man da sieht. Ja, man kann kommentieren.
Kennst du dieses Film-Essay Grundeinkommen von Daniel Henn?
Ja, das ist aber wiederum eine reine Werbeveranstaltung fürs Grundeinkommen. Und ich misstraue Werbeveranstaltungen. Also das ist genau, ich misstraue halt auch Götz.
Beispiel mit der Finanzierung da.
Ja, Götz Werner macht das ja auch ganz toll, aber dem misstraue ich halt auch, weil der ist Großkapitalist. Und das mag sein, dass der irgendwie einen an der Klatsche hat, ja, und sagt so, ey, ich bin zwar Großkapitalist, aber ich find's gut, wenn wir hier irgendwie alle super klarkommen miteinander. Kann durchaus sein, dass der da irgendwie so getrieben ist, aber grundsätzlich misstraue ich dem. Also wenn ein Kapitalist mir sagt, dass er die Gesellschaft verbessern will, dann macht er das auch nur in seinem Sinne.
Ja.
Unterstelle ich jetzt. Bitte.
Ich hatte ja noch so ein paar, ich sprach von Alternativen. Okay. Vielleicht wollen wir das mal noch an der Stelle kurz vervollständigen.
Ja, mach mal.
Von Mindestlöhnen haben wir schon gesprochen und von einer Steigerung des allgemeinen Lohnniveaus. Die würden dann also natürlich die Existenz auch entsprechend sichern, wenn sie hoch genug angesetzt sind. Wenn es um diesen Umverteilungsgedanken geht, dann kann ich auch einfach den Spitzensteuersatz erhöhen oder überhaupt einfach höhere Einkommen und höhere Vermögensbestände entsprechend höher besteuern. Ich könnte auch eine Vermögensabgabe einführen. Ja. Und bevor jetzt irgendjemand ruft, Kommunismus, Sozialismus in Deutschland, undenkbar. Es hat in Deutschland über 20 oder sowas, 30 Jahre lang gleichzeitig eine Vermögenssteuer und eine Vermögensabgabe gegeben.
Ja, das ist auch alles. Das ist auch, also wenn es um Umverteilung, Umverteilung ist total einfach. Wie du schon sagtest, da müssen wir nur einen Spitzensteuersatz erhöhen, dann machen wir Erbschaftssteuer eine ordentliche, dann machen wir ein bisschen Vermögenssteuer und dann ist der Fisch im Netz. Überhaupt kein Problem.
Ich halte diese Dinge für immerhin noch relativ weit weg, aber ich halte sie zumindest für näher dran als ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, geht mir ähnlich. Ja. Geht mir ähnlich. Es gibt doch
insofern würde ich dann eher versuchen, auf diese Alternativen zurückzugreifen.
Ein sehr schönes.
Scheint mir realistischer.
Jetzt kommt noch, fällt mir gerade was ein. Es gibt ein Buch, ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt. Es gibt ein Buch, da hat eine Autorin, da geht es um die Mittelschicht und die hat geschrieben, also ihre These ist, die Mittelschicht hält sich für wohlhabender, als sie wirklich ist. Darum wählt die Mittelschicht im Grunde eine Politik, oder Parteien, die Politik gegen die Interessen der Mittelschicht machen. Und tatsächlich
diesen Satz würde ich unterstreichen.
Bitte?
Diesen Satz würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
Und es gibt von den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk.
Ja.
Da gibt es eine Sendung, die heißt Fragen an den Autor. Jemand hat ein Buch geschrieben, kommt ins Studio, erzählt ein bisschen über seine These, kannst anrufen, mit ihm darüber diskutieren. Und es gibt zwei Podcast-Feeds von Fragen an den Autor. Einmal Fragen an den Autor und einmal Klassiker von Fragen an den Autor. Das sind so ältere Sendungen, die nochmal hervorgekramt werden. Wenn ihr da mal in den Podcast-Feed guckt, ich weiß wirklich leider nicht mehr, wie die Autorin heißt, die das geschrieben hat. Mag mal jemand, der das hört, vielleicht kurz nachschauen und mir das auf Twitter schreiben, damit ich das mal verbreiten kann. Die sitzt da und die erklärt, wie das kommt, dass wir eben keine Erbschaftssteuer haben und dass wir eben keinen hohen Spitzensteuersatz haben, nämlich weil die Mittelschicht sich einbildet, sie wäre davon betroffen. Und das finde ich ganz interessant.
Weil die Mittelschicht doof genug ist.
Ja, so, es ist ihre These. Und das finde ich in dem Zusammenhang irgendwie ganz interessant. Und jetzt schmeiße ich euch wirklich raus und wir reden mal über was anderes.
Schönen Abend, Holgi.
Ich danke euch.
Na gut, bitte.
Tschüss.
Okay. Tschö.
Bedingungsloses Grundeinkommen, immer wieder ein Thema. 0880, 5x5 ist unsere Nummer. Natürlich könnt ihr auch gerne über das bedingungslose Grundeinkommen weiterreden, denn heute ist freie Themenwahl. Es ist nämlich der zweite Dienstag im Monat. Wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber wir sprechen. Und es geht jetzt mal weiter mit der Maria. Hallo Maria aus Zittau.
Hallo.
Ich hoffe, das war nicht zu langweilig jetzt gerade.
Nö, es war nicht zu langweilig.
Uff, geh.
Das ist auch ein Thema, was man gut ausbreiten kann. Da kann man ja Stunden diskutieren.
Ja, und wir haben die moralische Diskussion noch gar nicht geführt, ne?
Ganz genau.
Ja, okay, das Buch heißt Hurra, was ich gerade erwähnt habe. Das Buch heißt Hurra, wir dürfen zahlen und ist von Ulrike Herrmann. Und ein ausgedehntes Interview mit der war bei den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk bei den Fragen an den Autor. So, und jetzt aber zu dir, Maria. Was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ja, Psychologie. Ich habe schon wieder lange überlegt, ob ich anrufe. Du hast da vorhin jemanden in der Leitung, wo es um Persönlichkeitsstörungen geht.
Mhm.
Und da habe ich halt herausgehört, dass du vier Semester Psychologie studiert hast.
Mhm.
Und da dachte ich mir, ich interessiere mich für dein Psychologiestudium, weil ich mich jetzt selber auch mit Psychologie privat beschäftige. Ich finde das sehr toll, das Thema.
Sich mit Psychologie privat zu beschäftigen, ist das Gegenteil von einem Psychologiestudium. Das habe ich leider Gottes feststellen müssen.
Ja.
Ja.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich Psychologie studiere und so auf der psychologischen Ebene halt irgendwo arbeite, aber ich meine, also die Therapeuten, die brauchen ja dann alle selber einen Therapeuten und dann.
Ach, das ist Unsinn. Das sagen die, die nicht wissen, was Therapeuten machen. Wenn du Therapeut werden willst, also worüber du dir im Klaren sein musst, ist einfach, dass es eine sehr, sehr lange Ausbildung ist, bis du Therapeut bist.
Das ist mir klar, ja. Das ist so.
Da bist du 5 Jahre an der Uni und danach machst du nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das ist, mehrere tausend Stunden Therapeutenausbildung. Also das sind schon 6-8 Jahre, bis du tatsächlich als Therapeutin arbeiten kannst dann.
Warum bist du nicht Therapeut geworden, wenn du das...
Ich habe zu spät angefangen. Ich habe sehr spät angefangen mit dem Studium und...
Darf ich fragen, wie alt du warst?
Wie alt war ich denn? Also ich war Mitte 30 schon.
Mitte 30?
Ja. Und wenn du dann anfängst zu rechnen, also ich hatte überhaupt nicht so richtig das Ziel, ne, Therapeut zu werden, hatte ich eh nicht als Ziel, weil eben, ne, 6, 8 oder 10 Jahre dauert das, bis du dann tatsächlich so weit bist, dann wäre ich irgendwie Mitte, Ende 40 gewesen oder sowas und hab gedacht, boah, ey, nee, Alter, das ist irgendwie ein Zeithorizont, der ist jetzt, ne, dazu bin ich schon zu weit im Berufsleben und so weiter.
Mhm.
Habe irgendwann gedacht, okay, dieses Studium, was ich da mache, also du willst wahrscheinlich wissen, warum ich abgebrochen habe, oder? Wegen der Statistik. Also, ich habe studiert an der Fernuniversität Hagen. Mhm. Da lernst du sehr viel Statistik. Psychologie ist eine Sozialwissenschaft. Ne? Also, das heißt, du produzierst sehr, sehr viele Daten, die du dann versuchst irgendwie auszuwerten, zu interpretieren, in Bezug zu setzen und so. Und dieses Datenproduzieren, das ist eigentlich das, was mich nie so wirklich interessiert hat, weil das ist interessant, wenn du Forschung betreibst hinterher, wenn du Bildungsforschung machst oder sowas. Mhm. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, so, nee, ich habe jetzt keine Lust, noch einen Anlauf zu versuchen, mich durch hier Statistik 1 und 2 durch zu quälen, um davon hinterher eigentlich nichts zu haben. Und habe dann gesagt, okay, dann höre ich lieber auf, nehme einfach die 1,5 Meter Bücher, die ich da liegen habe und arbeite die so für mich durch, so dass ich dann wenigstens weiß, worüber ich spreche, wenn ich davon spreche und ansonsten Menschen an Fachleute verweisen kann.
Hm. Wie ist das jetzt, wenn du über die Straße gehst, siehst du da den Leuten, oder über die Straße ist, wenn du dich mit Leuten so ein paar Minuten unterhältst, hat er dein Studium Spuren hinterlassen, also jetzt die 4 Semester?
Zumindest insoweit, als ich Verrückte nicht mehr für so ganz verrückt halte.
Gab es Bindungstheorie bei dir auch schon, oder?
Bindungstheorie? Nee, soweit waren wir nicht.
Mit Studium Aha, gut.
Aber nicht, das ist jetzt nicht so, dass du, also hat man ja gerne, wenn du dann irgendwo bist auf einer Party und gefragt wirst, was machst du, und du sagst, ich studiere Psychologie, oder ich habe halt auch einige Freunde, die Psychologen sind, die sagen, ich bin Psychologe. dann gucken dich die Leute immer direkt so an, als könntest du deren Gedanken lesen. Ne?
Ja.
Das ist schon ganz cool. Alleine deswegen will man eigentlich ein Psychologiestudium beendet haben. Einfach damit man sagen kann, ich bin Psychologe. Ich kann deine Gedanken lesen.
Dann stecken ja dann so alle in den Hut.
Genau, dann kriegen alle Schiss.
Weil man ja sowieso krank oder das, die Verrückten gehen ja nur zum Psychologen.
Ja, nur die Bekloppten gehen zum Therapeuten. Ne? Ja. Dabei sollten alle mal hingehen. Das finde ich ja.
Das stimmt so.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das so ein Studium dich dazu befähigt, zu erkennen, wer jetzt eine Persönlichkeitsstörung hat und wer nicht. Also
ja,
das
geht ja auch nur um die anderen. Es geht ja darum, dass man sein eigenes Verhalten reflektiert. Dass man
ja, das hat's schon. Das hat's bei mir schon gemacht.
Man gewisse Dinge tut. Und ich sag mal, also ich finde das sehr interessant.
Also alleine dieses, also sagen wir mal so, ich bin schon sehr, sehr lange ein Mensch, den man als Skeptiker bezeichnet. Das heißt, wenn mir jemand erzählt, dass die Realität auf eine bestimmte Weise beschaffen ist, dann erwarte ich von diesem jemanden Belege dafür, dass sie so beschaffen ist. Wenn jemand mit der Wünschelrute rumgeht und sagt, er könne Wasseradern finden,
ja, genau,
dann sage ich auch, ja Freund, dann beweis das jetzt mal.
Genau.
Und in der Regel scheitert er dann daran, das zu beweisen. Und was dieses Psychologiestudium immerhin mit mir gemacht hat, ist, dass ich das Gehirn ein bisschen besser verstanden habe. Jetzt auch mir selbst erklären kann und auch anderen erklären kann, woher das eigentlich kommt, dass es Menschen gibt, die sich einbilden, dass Wünschelruten Wasseradern finden, dass Homöopathie Krankheiten heilt, dass, Channeling mit höheren Wesen einen in Verbindung bringt und so. Also diese ganzen Esoterik-Geschichten, woher das eigentlich kommt. Und das hat mir insofern auch was genutzt, als ich meine eigenen Fehlschlüsse schneller erkenne. Weil letztendlich sind es alles Fehlschlüsse, auf deren Basis solche Dinge existieren. Und die erkenne ich ein bisschen besser. Und das ist schon ganz interessant. Aber das kann man auch anders hinkriegen als durch ein Psychologiestudium.
Was noch?
Schlaue Bücher lesen.
Ja, gut, das stimmt. Man kann sich ja selber belesen, da muss man dann nicht den Lehrplan befolgen.
Das, was du halt lernst im Studium, ist Methodik. Ne? Das ist dann wiederum ganz, ganz praktisch. Also du lernst eben eine bestimmte Arbeitsweise und eine bestimmte Denkweise.
Mhm.
Das ist wiederum ganz, ganz praktisch, um wirklich Dinge auch, um wirklich skeptisch zu sein und nicht einfach nur, also viele bilden sich ja ein, Skeptizismus wäre einfach erstmal dagegen sein. Ne? So Klimawandel, nee, ist nicht. Ich bin Skeptiker, das heißt, der Klimawandel findet nicht statt. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Der findet statt, Punkt. Da brauchen wir auch nicht mehr drüber zu diskutieren. So. Also Skeptizismus ist was anderes. Skeptizismus ist dann eben zu fragen, so, wie kommt der eigentlich zustande, wie können wir damit umgehen?
Wieso, weshalb, warum, würde ich
sagen. Genau, wieso, weshalb, warum. Aber wenn du, weiß ich nicht, wenn du Psychologe werden willst, werd doch Psychologin.
Naja. Ist halt ohne, dann lese ich ja alles von den Menschen,
die... Nee, weißt du halt nicht.
Gegenübersitzen. Also man lernt da nie aus, das ist doch alles interessant.
Eben.
Und ich sag mal, dann sieht man in der Brief, ich habe mit dem Therapeuten ja mal zusammen gearbeitet, so. Und der sieht ja wirklich den untersten Grund vom Grund. Die können ja auch nichts dafür, aber so dieses ganze Leid zu sein. Und die Frage stellt sich dann auch für mich, wie auch bei Feuerwehrmännern, weiß ich nicht, Notärzten und so, die sehen ja da auch doch viele Sachen, die dann einschneidend sind. Ob man das halt aushält, ne? Ich meine, das hinterlässt ja dann auch Spuren.
Ja, also das ist ja, das sind so Gedanken, die würde ich mir an der Stelle, an der du bist, überhaupt nicht machen. Also du bist ja nicht gezwungen, hinterher Therapeutin zu werden. Und selbst wenn du hinterher Therapeutin wirst, bist du nicht gezwungen, eine bestimmte Therapieform zu machen. Du kannst dich ja immer entscheiden. Ist ja nicht so, dass man festgelegt ist. Also wenn es dich interessiert, würde ich studieren. Ich würde sowieso grundsätzlich die Dinge studieren, die mich interessieren.
Ja?
Ja, klar. Warum denn nicht? Klar, kannst du BWL studieren gehen, weil man mit Wirtschaft ja immer was anfangen kann. Ja, dann wirst du hinterher halt, weiß ich nicht, sitzt dann halt hinterher irgendwo in der Verwaltung.
Wirtschaftsexperte.
Ja, selbst das wirst du dann ja noch nicht mal unbedingt. Ja, weil die Straßen gepflastert sind mit BWL-Bachelern.
Mhm.
Also ernsthaft, wenn es dich interessiert, mach, bis du einen Bachelor hast, vergehen 3 Jahre. Das ist keine Zeit.
Nee, das geht gar nicht.
Bitte?
Dann kleine, also ich brauche eine 5 Jahre warten, das ist ja verschenkte Zeit.
Ich verstehe gerade kein Wort. Kannst du mal ein bisschen besser ins Mikrofon sprechen, bitte?
Ich sage, wenn dann klein, also 5 Jahre, das sind ja dann verschenkte Zeit. Warten bringt ja dann nichts.
Na, warten bringt, ja, wenn du weißt, was du willst, wenn es dich interessiert, mach's.
Nee, die gucken mich immer schon alle komisch an und man sagt, man interessiert sich für Psychologie. Da merkt man auch immer diejenigen, die sich abwenden, die haben wahrscheinlich ein paar Probleme am Hals, ne?
Die wissen halt nicht, womit sie es da...
Die total dagegen sind, das ja, sind dann doch auch mal die dann irgendwas verbergen wollen.
Ach, die wissen halt einfach nicht, nee, auch das, siehst du, das, die wissen halt nicht, womit sie es zu tun haben. Ja, die sehen dann irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen irgendwelche Krimiserien von mit Monk, einem verhaltensgestörten Polizeipsychologen und mit Dr. House, der ja auch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, und leiten daraus ab, dass das irgendwas mit Psychologie zu tun hat. Ist halt nicht so. Ja. Die Leute, die PISA-Studie machen zum Beispiel, das sind Psychologen.
Nein, das ist Psychologen, ja.
Auch das ist Psychologie. Wo wohnst du? Zittau? Gibt es da eine Uni?
In Zittau, ja, hier ist aber bloß Betriebswirtschaftslehre. Also mir ist bloß Wirtschaft, und in Görlitz wäre halt Sozialwesen oder dann halt das nächste weitere, wo es dann schon noch ein bisschen besser ist, sag ich mal, Dresden.
Fahr doch halt mal hin und bitte darum, dass du beraten wirst. Gibt es doch so Studienberatung.
Ja, na gut, hier in Zittau sind zum Beispiel und in Görlitz auch dieses Jahr, wurden alle Studienplätze komplett belegt. Also die Stadt die Stadt ist gut mit Studenten belegt. Ich habe auch gut Wartelisten, aber das wäre schon so.
Ja, je nachdem, wie diszipliniert du bist, gehst halt an die Fernuni Hagen, da gibt's keine Wartelisten.
Wo ist Hagen eigentlich?
Hagen ist in Nordrhein-Westfalen, aber das Schöne an der Fernuniversität ist, die schicken dir den Kram halt nach Hause. Mhm. Und da arbeitest du im Wesentlichen zu Hause und suchst dir in deiner Nähe irgendwie Leute, die auch studieren.
Okay.
Also dasselbe wie du an der Fernuni studieren und machst mit denen halt so Lerngruppe. Sowas. Da gehört halt einiges an Disziplin dazu. Mhm. Aber falls du die hast, ist das durchaus empfehlenswert, weil das kannst du dann eben tatsächlich auch noch machen, während du arbeitest.
Ja, Disziplin habe ich definitiv. Also, warum sollte ich keine Disziplin haben? Sonst klappt es sowieso nicht.
Ne? Nimmst du ein Internet deiner Wahl, ne?
Mhm.
Fernuni-hagen.de.
Ja, da werde ich dann gleich mal reinschauen.
Und dann wirst du glücklich. Und es ist auch nicht wirklich teuer. Also klar, es kostet Geld, weil die dir natürlich die ganzen Unterlagen nach Hause schicken und dich betreuen und bla, so, ne?
Mhm.
Ich weiß nicht, was war denn das? Das waren so 350 Euro pro Semester. Also echt noch überschaubar halt.
Das geht ja noch.
Ja, und vor allen Dingen hast du dadurch, dass du dieses Fernstudium machst, genug Zeit, um noch irgendwo arbeiten zu gehen und die 350 Euro zu verdienen.
Ja, ne, genau.
Das ist eigentlich das Problem. Das ist eine freie Zeiteinteilung.
Im Fernstudium ist das, hört sich ja richtig gut an.
Ja. Und es ist eine richtige Uni. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein halbseidenes Dingsbums, wo du viel Kohle zahlst und hinterher dich wunderst, dass der Abschluss nirgends anerkannt wird, sonst eine richtige Universität.
Mhm. Ja, werde ich mich dann gleich mal belesen im Internet.
Genau.
Werde ich mal hinschreiben.
Fernuni Hagen.
Genau.
Viel Spaß. Viel Erfolg.
Ja, danke ich dir recht herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dir auch.
Noch Spaß beim Reden.
Jo, gute Nacht, tschüss.
Dann dir auch, ciao.
0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer und ihr seid eingeladen anzurufen, ein Thema vorzugeben, denn heute ist freie Themenwahl, weil zweiter Dienstag im Monat ist und der Einbeinige, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mache, schrieb gerade nur eine Nachricht, irgendwas ist mit der Telefonanlage nicht in Ordnung. Das heißt, wir kriegen heute Abend noch sehr viel Spaß. Mal gucken, wie der Spaß aussieht, den uns die Telefonanlage bereitet. Stefan?
Ja, hallo.
Immerhin hat das dort funktioniert. Stefan aus Stadt Allendorf, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Ach, es muss ja, ne? Was hast du für ein Thema mitgebracht?
Vor 2 Wochen circa ist Weltraumschrott die hat man von der Erde aus gesehen.
Ach, das war kurz vor Weihnachten, wo diese eine Stufe der Soyuz-Rakete verglüht ist, ne?
Genau.
Wo dann die ganzen Leute hier meinten, ach, ein Zeichen Gottes.
Ja, das war ziemlich lustig, und vielleicht war mit einer Freundin mit einem Hund draußen. Und wir standen gerade so im Feld und auf einmal dachte ich, das ist so ein Sternschnuppe, nur die ist halt nicht so tschu und weg war sie, weißt du?
Mhm.
Und auf einmal wurde es immer größer und größer und auf einmal hat man so eine Art Fenster gesehen. Ich dachte jetzt schon, dass das so ein UFO ist oder so.
Mhm.
Und ich habe mich schon so ein bisschen geduckt und so, und auf einmal war es weg.
Ärgerlich, oder? Ich meine, weil eigentlich will man doch, dass das ein UFO ist.
Ja, irgendwie.
So, wenn schon Außerirdische kommen, dann doch bitte möchte ich der sein, der sie als erster sieht, ne?
Ja. Ja, das ist, du kennst doch hier USA, wenn die Raketen hochschießen, hinten diese Stichflammen.
Ja.
So war das bei dem auch.
Mhm.
Das ist auf einmal verglüht und weg war's.
Ja. Ich hätte es gerne live gesehen. Also angeblich hat man es ja von überall live sehen können, ne?
Ja, also echt, das war spektakulär. Ich glaube, das sieht man einmal im Leben.
Was hast du nur gedacht, was das ist, als du es gesehen hast? Weil das
ein UFO. Ja, also, ja. Also, die Freundin, die mit war, die so, nee, es gibt keine UFO und so. Mein Bruder so, ja, du bist ein Marsmännchen und so, und ja. Aber echt, das war spektakulär.
Und wie hast du dann rausgefunden, was es wirklich war?
Ja, Internet und, ja.
das Internet. So viel Scheiß okay. da drin steht, so viel Kluges steht da auch drin, ne?
Ja. Ja, Facebook kann man viel erfahren.
Facebook benutze ich ja nicht.
Ja gut, aber ich.
Ja.
Auf jeden Fall, die Freundin, die wollte das auch filmen und man hat nichts gesehen. Das wurde
Das ist ja immer das Problem bei UFO-Fotos und Filmen, ne? Das ist irgendwie alles total verwackelt, keiner kann was erkennen, ja. aber alle interpretieren genau das rein, was sie am liebsten sehen würden am Himmel. Ne?
Ja. Ja. Also ich habe auch echt geglaubt, dass das ein UFO war. Und ich war auch so begeistert und mein Vater und mein Bruder, die haben das nicht geglaubt, wo ich es denen erzählt habe.
Die haben nicht geglaubt, dass du irgendwas gesehen hast, oder die haben nicht geglaubt, dass du ein UFO gesehen hast?
Sowohl als auch.
Hm.
Ja.
Und wie haben sie reagiert, als du dann gesagt hast, hier, das war übrigens das, was ich gesehen habe?
Ja, dann gegen die Entschuldigung hattest du ja recht. Ja.
Und jetzt willst du Astronom werden?
Nee, das nicht.
Warum nicht?
Nee. Ich will schon lieber auf der Erde bleiben.
Nee, nicht Astronaut. Astronom, das sind die Leute, die von der Erde aus den Himmel beobachten.
Ach so, auch nicht.
Auch nicht? Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Ich habe jetzt schon, das ist so eine Getränkefirma. Getränkequelle heißt das. Und da will ich eine Ausbildung machen als Einzelhandelskaufmann. Und ja.
Und dann kaufst du dir ein Fernrohr und guckst trotzdem in den Himmel. Auf der Suche nach dem UFO. Warum willst du eigentlich, dass es ein UFO war? Also warum hättest du gerne, dass außerirdische Intelligenz uns heimsucht?
Keine Ahnung, das war so groß. Das war echt saugroß. Ich hätte es gerne mal gesehen, wenn es am Tag wäre, weißt du? Nur leider war es Abend. Es war alles schwarz und auf einmal kam das da angeflogen und ich habe gedacht, das ist ein UFO.
Ja. Am Tag hätte das auch kaum anders ausgesehen. Da hätte es halt nicht so orange geleuchtet, sondern eher weiß, ne?
Man hätte trotzdem mehr gesehen.
Nö, das denke ich nicht.
Ich denke schon.
Das Stück selber, das ist ja wirklich, das glüht ja komplett, also es glüht ja vorne, ne? Das heißt, das, was noch nicht am Glühen ist, das siehst du nicht, weil die Glut davor hängt. Also das dürfte genauso ausgesehen haben am Tag wie in der Nacht, nur dass am Tag eben weniger orange ist.
Meinst du?
Ja, denke ich schon.
Naja, auf jeden Fall, das wäre echt saugroß.
Glaube ich. Aber warum hättest du dich gefreut, wenn es ein UFO gewesen wäre? Geht mir ja ähnlich. Ich denke mir auch so, ich würde mich ja total freuen, mal so ein UFO hier und Außerirdische und sowas. Aber ja. warum freuen wir uns denn darüber? Weil eigentlich will man das doch gar nicht.
Ja, schon, aber ich bin echt der Überzeugung, dass es noch andere Lebewesen gibt, außer auf der Erde.
Ja, klar.
Und in der Luft natürlich.
Ja.
Nee, aber ich bin echt der festen Überzeugung, dass es Aliens gibt. Und wenn man in YouTube guckt, wie viele kleine Untertassen da rumfliegen, das kann man nicht glauben. Aber wenn man das dann live gesehen hat, dann kannst du sagen, ich habe schon ein UFO gesehen.
Ja, wobei das dann natürlich, wenn die tatsächlich hier rumfliegen, dann bedeutet das ja auch, dass sie hier irgendwas machen. Und ich denke mir halt immer, also ich kann ja nur von mir ausgehen, ne? Also so von der Menschheit. Und wenn ich mir so angucke, was wir, also die den technologischen Fortschritt hier auf der Welt den Fortschritt auf der Welt verantworten, also so im Wesentlichen der weiße Mann aus dem Westen, was wir so machen, wenn wir an neue Orte kommen, ne? Und da schon Leute sind, das Erste, was wir machen, ist, wir schlachten die, ne? So, abschlachten, versklaven. Das ist das, was wir können. Ne? So. Oh, guck mal hier, Afrika, alles voller Schwarzer. Ja, abschlachten, den Rest verkaufen wir irgendwo hin, wo sie arbeiten müssen. Dann kommen wir nach Amerika. Oh, alles rote Leute. Klatsch, klatsch, abschlachten. Ne? Dann in China dasselbe. Und ich denke mir halt immer so, wenn dann so Außerirdische kommen, ne? Warum sollten, was hindert die eigentlich daran? Was hindert die eigentlich daran? Sagen, oh, guck mal, hier sind schon welche. Pff, klatsch, abschlachten.
Weißt du, worauf ich mich heute freuen würde?
Warten.
Wenn während der Late Line noch jemand anruft, der schon mal denkt, er hätte ein echtes UFO gesehen.
Gibt's überhaupt Leute, gibt's also die wirklich, also ich habe so jemanden, ich kenne das eben auch nur so aus Büchern und Internet und weiß der Geier, Zeitschriften, Zeitung, Leute, die sagen, sie seien vom UFO entführt worden und sowas, ne? aber ich habe noch niemanden kennengelernt, der sagt, ich habe ein UFO gesehen.
Ey, guck mal, YouTube, gemein.
Stimmt, gibt's jede Menge, ja, stimmt.
Ja, ja, und vielleicht ist ja jemand dabei, der meint, er hätte ein UFO gesehen.
Da müsste er aber auch erklären, wie er darauf kommt, dass es eins ist. Und was es vor allen Dingen ist. Also weil UFO heißt ja zunächst mal nur, ich habe was gesehen, was rumfliegt, was ich nicht erklären kann.
Ja, das ich habe daran geglaubt, weißt du, weil es erst so groß war und auf einmal war es weg, weißt du, da war es wohl zu Ende geklüht oder...
Ja, war dann nicht mehr genug Material da, also ist dann durch die Atmosphäre durch, ne? Also es kommt ja, ja, trifft ja auf die Atmosphäre, wird abgebremst sehr stark und durch diese Reibung entsteht so viel Hitze, dass es anfängt zu glühen. Und irgendwann ist es langsam genug, beziehungsweise tief genug in der Atmosphäre, dass die Reibung nicht mehr ganz so stark ist und dann fällt halt der Rest, klatscht dann halt irgendwo runter. Ist es nicht sogar irgendwo in Moskau in einer Straße, die mit Kosmonauten heißt, gelandet, der Rest? War da nicht irgendwas? Irgendwie Allee der Kosmonauten oder so? Irgend noch ein Treppenwitz war da hinten dran. Naja gut, wir gucken mal, vielleicht ruft ja noch jemand an, der ein UFO gesehen hat und mal erzählen kann, was er da gesehen hat. Oder zumindest, was er glaubt, da gesehen zu haben.
Oder vielleicht, dass jemand anruft, der dasselbe gesehen hat, dass gerade ausgegangen ist, dass der Weltraumschrott.
Ja.
Ja?
Wir gucken mal. Ich danke für deinen Anruf, Stefan.
Ich danke auch.
Gute Nacht. Tschüss.
Ciao.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7. Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Und
Fritz vom RBB.
Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und der freien Themenwahl am zweiten Dienstag im Monat. Wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber wir reden wollen. Und dann gucken wir mal, ob und wie lange wir darüber reden. Denn Abschweifen ist unser zweiter Vorname. Ich begrüße Sammy aus Wiesbaden. Hallo Sammy.
Hi.
Hi. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
Also anfangs war es Abiturvorbereitung.
Weil ist es schon wieder so weit?
Ja, ist schon wieder, also ist im März soweit. Weil am Anfang war ja ein Blue Moon noch, war der eine Anrufer, der meinte, wegen seiner Faulheit, dass er jetzt...
Ach Sebastian, der einfach mal ein Jahr lang gechillt hat jetzt. Ja,
ja. Und genau das Problem habe ich jetzt auch.
Wobei also, du bist in der Abi-Vorbereitung und chillst, statt also, dich aufs Abi
in der Abi-Vorbereitung sein, ja.
Das ist dann natürlich wiederum, das ist dann wieder, also da schadest du dir ja dann selbst, ne?
Ja, ich weiß, also das Problem ist, ich habe das nicht so gelernt mit Vorbereiten, weil mir ist also bis jetzt alles so relativ in den Schoß gefallen. Also Lernen war da eher weniger angesagt.
Mhm.
Und jetzt, also ich weiß, dass ich lernen müsste, weil ich kann den ganzen Stoff von 2 Jahren nicht einfach reproduzieren in einer Klausur. Aber ist keine Ahnung, habe ich wenig Lust drauf.
Naja, dann ist die Alternative dazu kein Abitur?
Das Problem ist ja auch, das Abitur schaffe ich. Also das habe ich ja letztens durchgerechnet. Also selbst wenn die Klausuren schlecht laufen, dann habe ich mein Abitur, das ist halt ein blödes Abitur.
Hm?
Jetzt könnte ich halt mit, also realistisch wäre 1,7, gut wäre 1,5.
Ja gut, aber wenn du sowieso davon ausgehen kannst, dass du so einen guten Schnitt machst, wo ist dann das Problem?
Ja, realistisch mit Lernen.
Ach so, mit Lernen. Ohne Lernen dann also, 3,5.
Also realistisch, ja 3,5 nicht, also es wird schon im Zweierbereich bleiben. Aber ich habe halt auch vor zu studieren.
Warten.
War nicht Ägyptologie.
Ist das überlaufen?
Soll ich Geschichte studieren?
Mhm.
Bitte?
Ist das überlaufen denn? Oder?
Nein, aber ich will in St. Andrews studieren, in Schottland.
Mhm.
Also ursprünglich war mein Ziel, in Cambridge zu studieren, weil mich halt englische Geschichte sehr interessiert und halt Cambridge eine ziemlich gute Fakultät hat in dem Bereich. Und St. Andrews war halt, weiß nicht, Schottland oder Meer und irgendwie ziemlich cool. Und da ist halt die Zugangsvoraussetzung mindestens 1,6.
Ja, dann weißt du, was du zu tun hast, ne?
Ja, ich weiß.
Naja.
Aber eben weil der Sebastian gesagt hat, dass er so große Probleme damit hat, also jetzt so ein schlechtes Gewissen zu haben, das sollte ich eigentlich auch haben, aber irgendwie stellt es bei mir nicht ein.
Na, die Frage ist, ob du das, Also, willst du das wirklich, dieses Studium, ja, oder bildest du dir das nur ein, dass das eine tolle Sache ist?
Nee, also ich will das schon wirklich. Also das, da wäre ich schon ziemlich sauer, wenn es, also ich wäre nicht sauer, ich wäre.
Doch, du würdest dir einen Arsch beißen. Ich glaube, das
nennt man. Ich wäre verzweifelt.
Oder so.
Wenn es nicht klappen würde. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich die Abiturverwaltung schaffe oder überhaupt damit anfangen kann.
Mhm.
Weil, wie gesagt, ich habe das nicht gelernt. Ich habe das.
Das Lernen nicht gelernt.
Ja, Lernen nicht gelernt. Ich habe das Lernen, wird gesagt, einfach nicht nötig gehabt. Und das kommt jetzt halt irgendwie auf mich zurück.
Hast du denn mal geguckt, ich kenne mich, also ich weiß nicht, wie da im Rhein-Main-Gebiet so die Versorgung ist, wo ich lebe in Berlin, da gibt es eine Nachhilfeschule, die leben davon, dir das Lernen beizubringen.
Ja, habe ich schon gehört, das Lernwerk meinst du?
Also genau, da habe ich auch nochmal irgendwann, das ist auch schon ein paar Jahre her, Geld in die Hand genommen und habe da auch Kurse gebucht und mir Lernen beibringen lassen. Und seitdem schockiert mich Lernen nicht mehr so sehr. Das verhindert nicht, dass ich, also das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich jetzt, hey, ne, morgen, also ich lerne jetzt mal für mein Studium oder sowas. Ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt besonders motivieren würde, dass ich gelernt habe zu lernen. Aber wenn ich dann was zu lernen habe, geht es mir wesentlich leichter von der Hand. Also wenn ich mich einmal aufgerafft habe.
Mhm. Also. Ja, also bei mir ist es auch, dass, also bis zur 11, bis zu 10 war ich relativ schlecht in der Schule. Also halt, ich habe es immer so gemacht, dass ich durchgekommen bin. Das war dann, glaube ich, über einen Schnitt von 3-4 oder so, also ziemlich schlecht. Und dann habe ich mir in der 11 gesagt, ja, Abi sollte ganz gut sein. Und dann habe ich halt durch einfach, weil ich es wollte und nicht, dass, weil ich irgendwas gemacht hätte zusätzlich, bin ich jetzt auf 1,6 Zeugnis.
Ja, Schwein gehabt, ne?
Aber das, darauf kann ich halt nicht zählen, irgendwie. Nö. Das nicht.
Ja, so sieht das aus.
Kann ich darauf zählen, wenn du das sagst.
Genau, ich versau dir jetzt, das ist cool, ich versau dir jetzt einfach mal dein Leben, ja? Indem ich einfach behaupte, hey, alles okay, kein Problem. Chill einfach, ja? Geh ordentlich einen trinken, hör auf zu pennen. Also feier schön und dann gehst du in die Prüfung. Das klappt schon, überhaupt kein Problem. Du kriegst einen 1er-Durchschnitt, kein Ding, ja super. Ja, nee,
das klappt eher weniger.
Nee, das klappt eher weniger. Und vor allen Dingen, also, ja, ich kann dir ja auch nichts anderes raten, als fang jetzt endlich an zu lernen, du Pfeife.
ich bekomme seit den Weihnachtsferien, weil ich habe dummerweise von meiner Mutter gesagt, irgendwann vor den Weihnachtsferien, ich weiß gar nicht mehr wann, aber anscheinend habe ich es gesagt, dass ich anfange zu lernen jetzt.
Mhm.
Das hat sie mir dann halt jeden Tag vorgehalten. Und mir halt auch vorgeworfen, dass ich das nicht ernst nehme und sonst was.
Mhm.
Ah, das ist auch nicht so angenehm. Also eigentlich könnte ich ja einfach lernen, um mir das nicht mehr anhören zu müssen.
Ja, ist aber wenig, also das ist
kein guter Anreiz.
Ist kein guter Anreiz, ne? Also was vielleicht interessanter wäre, also was ich mal, ein Freund von mir hat mal gesagt, so, ne, von wegen regelmäßig an der frischen Luft bewegen und sowas, das ist ja auch sowas, was man gerne schlabbert, ne? So, ist ja, regnet ja jetzt.
Ah, morgen kann ich nicht doppelt so lange
raus. Dann gehe ich morgen doppelt so lange raus, ne? Der sagte mal, ja, zwing dich einfach mal eine Woche lang dazu, jeden Tag 5 Minuten rauszugehen, dann bleibst du erstens sowieso länger draußen. Und hast dich nach der Woche sowieso dran gewöhnt, rauszugehen und länger draußen zu bleiben. Und vielleicht ist das eher so der Trick, dass wenn du dir einfach mal ein Poster aufhängst oder sowas von der Uni, an der du studieren willst, damit du einfach deine Mutter, ne, einfach das Ziel siehst. So. Das sollte man ja auch immer im Auge behalten, das Ziel. Also seine Ziele. Ja. Und dann setz dich halt mal 10 Minuten hin. Also 10 Minuten, reicht ja.
Ich hab's auch genauso heute zu einem Freund gesagt, weil die haben jetzt auch alle was angefangen zu lernen, also eigentlich der ganze Jahrgang. Und heute hat sich halt ein Freund, der hat irgendwie ein bisschen Angst davor im Moment, also dass er es nicht schafft oder dass er es nicht gut genug schafft und sowas. Da habe ich ihm gesagt, ja, das ist ja nicht so schwierig, du musst einfach beständig lernen, jeden Tag, und dann ist es nicht so viel und was weiß ich. Das Blöde ist halt, dass ich das anderen Leuten sage und es nicht selbst mache. Das nicht.
Ja, aber das ist, warum denn nicht? Also kannst du nicht mit dem zusammenlernen?
Ja, also wir lernen auch immer zur Mathe gemeinsam.
Also dass du ihm irgendwie da über die Rampe hilfst und dabei gleichzeitig in so einen Lernfluss mit reinkommst?
Ja, also wir machen das also immer vor vor Klausuren, also für Mathe meistens, dass wir zusammen lernen, aber das ist dann halt irgendwie mehr, böse gesagt, Nachhilfe. Und das nervt mich dann auch, weil ich bin ungeduldig bei anderen Menschen. Also bei ihm ist es in Ordnung. Also ich werde dann halt auch laut und sage ihm, er soll mich jetzt nicht nerven und sowas. Keine Ahnung, das könnte es ja auch irgendwie belasten. Also wir sind halt mal Freunde.
Ja, dem kannst du natürlich entgehen, indem du keine Zeit mehr hast, weil du selber lernen musst, ne?
Naja.
Billiger Trick, ich weiß.
Ja, ich wollte ja auch mal Astronaut werden.
Ja.
Oh Gott, der Astronaut, letzte Anrufer da war.
Ja, Astronaut wird man halt nicht zufällig, ne?
Ja, nee, genau. Und dann war ich ganz gut in Chemie und dann irgendwann habe ich das Interesse an Chemie verloren. Und dann wollte ich nicht mehr Astronaut werden. Und letztens mir wieder eingefallen, habe ich meiner Mutter vorgehalten, dass sie mir nicht gesagt hat, dass ich Chemie weitermachen soll.
Ah, naja, kannst du ja immer noch. Also ist ja jetzt nicht so, dass
ja, ich weiß, ne?
Dazu musst du halt nur ein Abi haben, das ordentlich ist. Zack. Katze in den Schwanz gebissen.
Immer wieder.
Immer in die Wunde rein.
Nee, also ich glaube, das liegt mir halt wirklich nicht, Chemie.
Ich kenne das. Also ich kenne das. Ich habe gerade angefangen, meinen Master zu machen, ne? Nach all den Jahren.
Worin?
Medienwissenschaften.
Okay.
Ich müsste eigentlich, also weißt du, ich sehe einfach, da gibt's so ein paar Termine, so, ne, Februar, März gibt's so ein paar Termine, die rollen unweigerlich auf mich zu. Und ich muss da echt, eigentlich muss ich total viel dafür tun. Und trotzdem habe ich jetzt, naja gut, letzte Woche war ich krank, ernst, also richtig krank. Also da konnte ich mich noch nicht mal auf Fernsehen ordentlich konzentrieren. Das ging, damit kannst du dich da noch rausreden.
Ja, das ist nicht
aber nötig, was habe ich, was zum Teufel habe ich eigentlich im November und im Dezember gemacht? Ja? Also ich kann das völlig nachvollziehen und ich wäre froh, wenn ich jetzt irgendwie die Patentlösung hätte, weil dann könnte ich die morgen auf mich anwenden und hätte übermorgen keine Sorgen mehr.
Also die Patentlösung bei mir ist meistens, der Tag vorher ist da und ich muss irgendwas abgeben.
Ja, nee, das so ist das dann halt, dazu ist das
ja,
zu viel.
Ja, das geht aber eben beim Abi nicht.
Ja.
Und das Problem ist, also ich habe Englisch LK und Geschichte. Und ich weiß halt irgendwie nicht mehr, warum ich Englisch LK genommen habe. Ach,
das wusste ich damals auch nicht. Ich hatte auch Englisch.
ich kann halt nicht besonders gut Englisch.
Ach so, gut.
Mir liegt irgendwie Literatur und so und ich kann halt auch gut mitmachen und ich kriege halt auch meine 13 Punkte irgendwie, aber das keine Ahnung, es ist mir peinlich, Englisch zu reden, weil es hört sich irgendwie in meinen Ohren so schrecklich an. Und
du willst aber doch da studieren, wo Englisch gesprochen wird.
Ja, das ist ja was anderes.
Nee, das ist nichts anderes. Da wird Englisch gesprochen.
Deswegen habe ich Englisch LK genommen. Weil ich weiß mir schon ziemlich lange, dass ich in England studieren will. Oder zumindest in Großbritannien habe ich ja im Moment eingegrenzt noch oder erweitert. Und ich habe halt das Problem, dass ich da Rechtschreibfehler mache. Also im Deutschen mache ich praktisch keinen Rechtschreibfehler. In Klausuren oder so, dann ist das nie ein Problem, aber im Englischen, weil ich habe das halt auch nicht gelernt. Ich bin halt hingegangen. Und also ich habe erst in der 7. Klasse angefangen mit Englisch, weil ich vorher Französisch noch hatte. Und ja, das war halt so gerade die Phase, wo ich nur hingegangen bin und auch nicht irgendwie auch nur ansatzweise teilgenommen hätte. Deswegen, das Vokabeln lernen war irgendwie nie da. Ich verstehe das Problem, oder?
Ja, aber wie kommst du da raus? Also ja.
Ja, das ist irgendwie so ein aufgebautes Problem, dass man jetzt irgendwie schnell lösen kann. Also schwierig. Ich kann dir auf Gott vertrauen, aber ich.
Das hilft im Zweifelsfall halt auch nicht, ne? Ich meine, klar, du kannst jetzt den ganzen Tag hinsetzen und auf Gott vertrauen. Davon kannst du dann noch lange kein Englisch, ne?
Ja, eben, das bringt bei mir halt auch wenig.
Das ist halt so ein bisschen wie die Zahnfee, ne? Die gibt's auch nicht. Also, da kannst du auch Zähne unter das Kopfkissen legen, so viel du willst. Ja, irgendwann kommt die einfach
Eltern
nicht mehr.
Klar machen, dass man an die Zahnfee glaubt.
Ja, mit Englisch geht das aber nicht.
Ja.
Also, es wäre halt sehr schön, wenn wir in einem Universum leben würden, in dem jeder Wunsch gleich Wirklichkeit wird, ne? Aber ist halt nicht so. Also,
wenn ich mir wünschen könnte, Sprachen zu sprechen, ich würde sofort mir wünschen, Französisch und Russisch zu können.
Ja, dann lern's halt.
Könnte ich tollster lernen.
Also lern's halt.
Ja, also Französisch mache ich ja gerade, aber weiß nicht, Russisch ist schwierig. Ja, schwieriges Thema.
Ja, Aber ich kann dir halt keinen guten Rat geben. Fang an.
Ja, ich wollte mich einfach nur beschweren.
Du hast ja, über die Zustände und alles.
Ja, das System ist natürlich mein Feind.
Genau, das ist sowieso, das Schweinesystem ist ja sowieso alles an allem schuld. Ja. Außer natürlich an den Dingen, an denen die da oben schuld sind. Ich habe auch gerade
die sind doch das Schweinesystem.
Also genau, die haben das Schweinesystem erfunden.
Aber
genau, die Reptiloiden. Ich habe auch gerade wieder so einen Verschwörungsheini aus dem Block löschen müssen hier. Das ist immer so lästig. Mann.
Ach, die sind so lustig.
Nee, die sind aber, ich finde die halt nicht
lustig.
Die
sind gefährlich.
Ja, die nerven halt. Also die müllen irgendwie die Kommentarspalten zu, weil niemand, der noch bei Verstand ist, ihnen überhaupt zuhören würde. Und dann müllen sie überall in irgendwelchen Blogs die Kommentarspalten
voll. Das Problem
voll
ist ja, dass diese Leute in meinem Jager sind.
Dass sie was sind?
In meinem Jager.
Ja, das kannst du dann auf das geringe Alter schieben. Okay, funktioniert auch nicht immer.
Nee, das funktioniert echt nicht immer.
Mhm. Ja, irgendwann kommt halt auch, irgendwann kommt hoffentlich jemand zur Vernunft. Und falls die Leute halt nicht zur Vernunft kommen, wird die Evolution dafür sorgen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden.
Darwin Award.
Bitte? Darwin Award.
Der Darwin Award, ja.
Also fang mal an mit dem Lernen. Also was du echt mal machen kannst, das hat mir wirklich extrem geholfen. Also auch so beigebracht zu bekommen, wie man lernt oder wie ich lernen kann. Das hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen, vor so einem unüberwindbaren Berg an Stoff zu stehen, den ich abarbeiten muss und nicht zu wissen, an welchem Ende fange ich eigentlich an, dieses Knäuel aufzuriffeln. Irgendwie.
Ja, ist es ja nicht mal so viel. Ich muss Mathe wiederholen und ich muss Englisch die Bücher lesen und ein bisschen Grammatik machen. Für Geschichte brauche ich nicht lernen. Also ich muss mir halt Sachen durchlesen, die ich mitgeschrieben habe.
Ja.
Aber ansonsten sollte es auch so klappen, dass ich meine 14 Punkte schreibe.
Fang morgen an.
Morgen.
Ja, gut, heute gehst du pennen. Also das wäre jetzt Quatsch, jetzt hier noch irgendwie
was Zinnober
zu machen. Aber mach halt morgen, also versuch dir irgendwie ein Ritual anzugewöhnen. Sag einfach, okay, ich gehe nicht vor die Tür, bevor ich nicht, keine Ahnung, 20 Seiten in diesem dämlichen Englischbuch gelesen habe.
Ich mag die ja alle. Also fast alle.
Super, umso besser.
Ja.
So, und du musst dir da einfach eine Routine angewöhnen. Also es geht ja relativ schnell. Also ne, wenn du, ich meine, guck mal, wie schnell du dich an irgendwas gewöhnt hast. Also es passiert ja wirklich ständig, dass man irgendwie, ne, Fahrradfahren. Ja? Wie schnell haben wir Fahrradfahren gelernt? Das hat 2-3 Tage gedauert, da konnten wir das.
Nee, ich war sehr unfähig.
Also ja, dann hat es halt 5 Tage gedauert. Was?
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich war, glaube ich, 5, als ich richtig Fahrrad fahren konnte.
Naja, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es dauert halt, es geht halt wirklich sehr schnell.
Ja, inzwischen kann ich. Oh, ja.
Ja.
Ja, und danke.
Ja, gerne. Und im Zweifelsfall, hey, alles kein Problem, du schaffst das schon mit dem Abi. Bleib einfach liegen. Hä? Gibt andere, die freuen sich über deinen Studienplatz.
Ja, wenn ich von mir halt in Berlin.
Ja, genau, da studiert ja jeder.
Ja, eben.
Aber muss man hier nicht auch
hinstellen? Ich habe Bart wachsen und vorne meine dicke Brille.
Genau, schlecht sitzende Hose, Bart und riesengroße Brille. Aber die gilt wahrscheinlich für deutsche Universitäten doch genauso, dass du...
Ja, aber das ist einfacher.
Es ist einfacher.
Ja, das schaffe ich.
Dann wollen wir das mal hoffen. Sammy, geh schlafen und wach auf. Schönen Tag noch.
Okay, danke. Ciao.
Tschüss. Late Line ist an, freie Themenwahl ist und Liz ist dran. Hallo Liz aus Oldenburg.
Hallo.
Was hast du mitgebracht? Bist du auch unmotiviert und willst dich beschweren?
Nicht direkt. Also ich habe letztes Mal irgendwann mal angerufen. Da hatten wir das Thema Vorsätze. Mhm. Und mein Vorsatz war, dass ich ein bisschen erwachsener versuche zu denken oder zu werden.
Mhm. Und daraus ist nichts geworden und das wolltest du jetzt kurz beichten?
Nee, also im Moment klappt es eigentlich noch gut. Das heißt, die Klausuren, die ich schon hinter mir habe, die habe ich, glaube ich, eigentlich, also ich bin zufrieden, dass ich...
Ach, das war, wo wir dann darauf gekommen sind, dass du eigentlich mit Erwachsenwerden vernünftiger werden meinst, ne?
Genau, einfach die Ziele, die ich mir eigentlich setze, dann auch wirklich versuche zu erreichen und allgemein, weil es kommt ja nicht nur das Abi dieses Jahr, sondern es geht halt auch weiter. Mal gucken, was nach dem Abi kommt. Erst habe ich gedacht, machst du mal ein paar Jahre nichts, so 2. Aber mittlerweile denke ich auch, je eher man anfängt, desto besser. Und das dann wirklich umzusetzen und sowas halt, ne? Einfach ein bisschen reifer, ja. denken.
Ja.
Oh, Entschuldigung, ich habe gerade irgendwann abgeschaltet.
Ja, ich warte noch darauf, was du eigentlich erzählen wolltest. Weil, dass du vernünftiger werden wolltest, das hattest du ja schon mal erzählt.
Hatte ich?
Naja.
Nein, ich bin nicht drangekommen.
Ach, du bist nicht drangekommen?
Ja, ich habe gewartet und dann hat die irgendwie so lange gelabert.
Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wirklich fast identischen Inhalts war.
Ach, wirklich?
Ja.
Oh, Mensch.
Bist du sicher, dass du nicht rangekommen bist?
Nee, ich bin mir ganz sicher, weil es war 20 vor 12.
Okay, das heißt aber, also ich höre dann, also anscheinend bist du ja jemand, der dem Sammy erklären könnte, wie er sich denn so weit motiviert kriegt, dass er fürs Abi lernt.
Also ich ihm das erkläre?
Ja.
Ach so, ja, ehrlich gesagt habe ich auch nie wirklich viel gelernt. Aber es kommt halt nur so, ich habe in den Winterferien angefangen, also jetzt zur Neujahrsferien habe ich zum Beispiel angefangen, das erste Semester schon mal ein bisschen zu wiederholen. Und so, und das hätte ich vorher eigentlich niemals gemacht. Und dann einfach so Kleinigkeiten, die einem aber dann doch ganz schön viel bringen, wenn man halt rückblickt.
Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Genau. Ach, und allgemein Verhalten und sowas. Ich versuche einfach mal ein bisschen darüber nachzudenken, warum ich was gerade mache und ob das wirklich so immer das Richtige ist.
Beispielsweise, was machst du gerade und wo du darüber nachdenkst, ob es das Richtige ist?
Oh, warte, lass mich kurz nachdenken. Ein Beispiel für meine Unreifheit. Ja, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen doof, aber ich finde, ich rauche und ich finde, das ist ein Zeichen von Unreifheit. Weil einfach, also ich habe mich früher sehr doll beeinflussen lassen von meiner Umgebung, von meinem sozialen Umfeld. Ich wollte immer dazugehören und sowas. Und geraucht.
Deswegen fangen wir halt an zu rauchen, ja.
Genau.
Ein Freund von mir hat angefangen zu rauchen, damit er keins mehr aufs Maul kriegt. Das ist auch eine schöne Geschichte.
Oh, das
Weil er immer von
traurig.
Den Typen aufs Maul gekriegt hat, die geraucht haben. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dann rauche, dann gehöre ich ja irgendwie dazu.
Scheiße.
Ja, dann war er Raucher und hat trotzdem aufs Maul gekriegt. Lungenkrebs und trotzdem Prügel.
Oh. Ja, aber mittlerweile habe ich reduziert. Das heißt so 3 Stück am Tag. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Also ich versuche auch echt so weit zu reduzieren, dass ich dann aufhöre. Ganz. Und das sind halt so kleine Dummheiten, wo man weiß, es ist eigentlich total überflüssig. Aber man macht es einfach. Und jeder Mensch weiß, es raucht scheiße und das Rauchen nur Nachteile hat. Aber man macht es halt einfach, weil, ja, weiß ich ja auch nicht. Und sowas versuche ich dann halt in Zukunft gleich dann zu lassen. Das heißt, dieses Mainstream-Scheißzeugs dann immer. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich gucke jetzt auf mich, ob was jetzt für mich am besten ist.
Das ist genau das, was der Mainstream sagt, ne?
Genau.
Ja. Alle gucken auf sich und machen das, was für sie. Und keiner kümmert sich mehr um den Mainstream. Und komischerweise laufen alle in denselben H&M-Klamotten rum. Ich frage mich ja immer, warum ist Mainstream eigentlich so ein Problem? Wo ist eigentlich das Problem?
Ich meine, Mainstream ja auch jetzt nicht, dass alle in H&M-Klamotten rumlaufen, finde ich gar nicht schlimm. Oder das mit Klamotten und Musikstil, dass alle auf einmal die gleiche Musik hören, nur weil die Person einen Mega-Absturz hatte und ohne Slip irgendwie ins Auto gestiegen ist. Ach, sowas finde ich gar nicht so schlimm. Nur so Sachen wie, wo es dann wirklich übergeht zum Gruppenzwang oder sowas. Wo man denkt, wenn man das jetzt nicht macht, dann verliert man so eine Stellung in der Gesellschaft oder so. Das finde ich kacke. Ein Beispiel, meine Freundin, die ist eigentlich immer ganz schüchtern. Aber dann fing es an mit Disco-Zeit. Also sie war 18 und dann war sie auf einmal gar nicht mehr der Mensch, der sie ist, nur weil sie halt immer anders sein wollte. Aber das war sie gar nicht. Und im Endeffekt kam sie letztens auch wieder zu mir und meinte, jetzt habe ich erst recht begriffen, was so Werte wie Freundschaft oder sowas wirklich wert sind. Also sie ist dann halt an die falschen Leute gekommen und dann war Oberflächlichkeit und ja, so Sachen wie Tratschen und Lästern und sowas, das hat sie dann halt hautnah mitgekriegt und hinter ihrem Rücken wurde dann auch geredet und sie hat halt den falschen Leuten vertraut und dann kam sie zu mir und meinte, ja, Liz, ich hab total viel Scheiße gebaut, also ich habe Fehler gemacht und ich fühle mich gar nicht mehr wohl, so wie ich bin und ich will das alles gar nicht. Und da denke ich mir, ja, warum ist sie erst dazu gekommen, wirklich, sie hat sich so gefühlt, als müsste sie das machen, um dazuzugehören, aber...
Aber wie willst du rausfinden, dass du irgendwo nicht dazugehörst, wenn du nicht erstmal dahin gehst, um zu gucken, ob du dazugehörst?
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, das ist es halt, ne?
Lernen geht halt nur über Fehler.
Hm. Das stimmt. Naja, nicht jeder Fehler muss auch unbedingt schlimm sein. Also, ich meine, manche, zum Beispiel irgendwie hatte ich letztens eine total doofe Situation. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen gehabt. Es war Freitagabend und wir sind feiern gegangen. Und da habe ich einen über den Durst getrunken und am nächsten Tag ging es mir schlecht, aber irgendwie wusste ich danach auch meine Grenze dann einzuschätzen und ich kann jetzt auch Nein sagen. Von daher, es war zwar eine schlechte Erfahrung, aber ohne die Erfahrung...
Ja, und das ist genau dasselbe, was deine Freundin auch gemacht hat.
Ja, aber bei ihr ist es halt nur so, dass sie wirklich teilweise ein bisschen kaputt dran gegangen ist an den Menschen. Wo ich dann denke, das musste nicht unbedingt sein. Natürlich, Menschen prägen einen selber ja auch und sie war dann auf einmal, weiß ich nicht. Ja, ist ein ganz komisches und blödes Thema eigentlich zu reden, aber.
Ja, ist halt schwierig, über andere zu reden, ne?
Genau.
Ja.
Was war dein Vorsatz fürs Jahr?
Ich hab sowas nicht.
Nee?
Nee, Buchhaltung. Meine Buchhaltung sauberer zu machen. Aber das kommt einfach daher, dass am 1.1. Jeweils ein neues Steuerjahr anfängt und das einfach ein guter Zeitpunkt ist, um die Buchhaltung auf Vordermann zu machen. Aber sonst habe ich keine.
Ist eigentlich auch total der Scheiß, weil wenn man wirklich ein Ziel hat,
verfolgt man es sowieso und das verfolgt man dann vor allen Dingen
am 5. Februar machen und nicht am 1.1.
Das verfolgt man dann auch unabhängig vom Datum, richtig.
Genau.
Alles andere ist kosmetisch.
Finde ich auch albern.
Funktioniert vor allen Dingen auch. Also ich kenne niemanden, bei dem das jemals nachhaltig funktioniert hätte, dass ein guter Vorsatz dann auch tatsächlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchgehalten worden wäre.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, einfach nur um sich selbst für ein paar Monate oder Wochen zu beweisen, dass man es eigentlich kann. Und dann weiß man es ja und dann braucht man es ja nicht mehr machen, weil man weiß, dass man es kann.
Genau.
Oder irgendwie so.
Tja, Liz.
Ja.
Also ein bisschen rummeandriert und ich danke dir.
Kein Ding.
Gute Nacht, tschüss.
Gute Nacht.
0880, 5x5 ist unsere Nummer und ihr seid eingeladen, zu sagen, worüber ihr reden wollt. Denn heute ist freie Themenwahl, weil zweiter Dienstag im Monat ist. Guten Abend, Isabel.
Hallo.
Ich lese hier, du kommst aus Wüstenrot. Ist das wo diese mit der Bausparkasse, das Wüstenrot?
Ja, da wurde die erste Bausparkasse gegründet, aber der Ort hat nur um die 3000 Einwohner, die Gemeinde ist so, also ein kleines Kaff.
Ach, das ist ja auch irgendwie doof, ne? Obwohl, ja, ist halt trotzdem in aller Munde, das hat ja auch
ja,
noch
ja.
was. Kommen denn Touristen, die gucken wollen? Oder?
Doch, nee. Es ist ja auch ein Luftkurort.
Ja.
Und hier gibt es ja auch ein berühmtes Hotel. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Oder was heißt berühmtes Hotel? Es gibt ein Hotel, hier kommen von weit her immer Leute, machen auch Fortbildung. Oder ja, eigentlich doch, Tourismus ist ja schon.
Klasse.
Obwohl alle, klein ist, doch.
Da kommen alle und denken, oh, Bausparen, Bausparen. Steht ja, in einem kleinen
ist
Dorf.
Nicht, das ist ein super. Ganz kleines Museum, doch. Es ist ein ganz kleines Museum. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, ob ich mal drin war.
Ja, also da musst du ja alleine aus Grund des Patriotismus musst du ja schon reinrennen.
Eigentlich schon, ich habe es ja auch vorgenommen, aber das ist bis jetzt noch nicht stattgefunden.
Isabel, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ich habe mir einen Überbegriff gesetzt, weil es kompliziert ist, so Selbstverwirklichung.
Ach du Schande.
Ja, also was will ich alles machen? Und es ist so viel und ich wechsle immer wieder die Richtung. Das heißt, ich war auf dem Gymnasium, auf dem Allgemeinbildenden, bin schlechter geworden, habe gesagt, so, es reicht, mach Realschule. Bin dann wieder aufs Gymnasium, aber aufs Biotechnologisches. Und dann habe ich mir überlegt, höre ich nach der 12. auf? Mache ich lieber Ausbildung?
Hast du das schon gemacht oder überlegst du da noch drüber?
Nee, ich bin jetzt auf dem Biotechnologischen Gymnasium.
Und du willst nach der 12. aufhören?
Wollte ich, aber ich bin jetzt in der 12. und ich sage jetzt, nein, ich mache weiter.
Ja klar, das eine Jahr ist jetzt auch egal.
Ja, nein, darum geht es. Es ist einfach mit Noten und es ist einfach heftig und ich... Ja, aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich lernen kann, wenn ich will. Ich habe mal wieder auf dem letzten Drücker gelernt, also seit Montag ist ja wieder Schule. Und ich habe dann, ja, am Wochenende, in den letzten 3 Tagen, rund 15 Stunden oder mehr gelernt. Und das war heftig. Und gestern auch wieder 5 Stunden, heute wieder stundenlang. Ich mache jetzt gerade wieder eine Präsentation und...
Ist das, musst du das, um da überhaupt zu überleben, oder macht dir das so viel Spaß?
Dass Spaß.
Musst du so viel lernen, um überhaupt an dieser Schule irgendwie am Leben zu bleiben? Oder macht dir das auch so viel Spaß, an dieser Schule zu sein, dass es dir auch Spaß macht, so viel zu lernen?
Also manche Fächer fallen mir leicht. Da brauche ich nicht unbedingt lernen, ich lese mir halt. Da reicht allein das Durchlesen und gewisse Dinge verinnerlichen, nur stichpunktartig. Aber es gibt manche Fächer wie Mathe, da werde ich wohl nur schwer irgendwie ergründen können. Aber es gibt auch Fächer wie Wirtschaftslehre. Da steckt extrem auswendig lernen dahinter und viel üben. Eigentlich genau wie in Mathe, aber Mathe ist dann wieder Schwäche pur. Oder Sprachen, Grammatik. Grammatik ist immer mein Genickbruch. Ich habe seit ein paar Monaten erst rausgefunden, also ich verknall's mir zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, als wenn ich in der Schule sitze, sondern ich versuche mich auf den Unterricht zu konzentrieren und sage mir, eigentlich macht es ganz Spaß und eigentlich ist ja was für deine Allgemeinbildung, du hebst dein eigenes Niveau und und ich habe gelernt, für Dinge eine Leidenschaft zu entwickeln, wo ich vielleicht eigentlich gar nicht dachte, dass ich da eine Leidenschaft entwickeln kann. Und dann fällt es einem leichter.
Das ist echt schon mal eine veritable Erkenntnis. Also die hätte ich auch viel früher mal gehabt, ja.
Ja, also es ist.
Ja, das hat man. War das letzte Sendung oder vorletzte Sendung, wo da ging es ja auch immer so ein bisschen um Motivation und, ne, und bei den guten Vorsätzen. Also wie kriegt man das denn überhaupt hin?
Einfach Leidenschaft.
Bei der Stange zu bleiben. Genau, Leidenschaft, Spaß zu entwickeln. Und da hatten wir es ja auch schon. Ich glaube, wir waren so weit, dass wir irgendwann gesagt haben, eigentlich muss man bei egal was man macht versuchen, irgendetwas daran zu finden, was einem Spaß macht, um dann wiederum Motivation aus dem Spaß zu kriegen. Also das selbst bei der miesesten Arbeit irgendwas zu finden, was daran Spaß machen könnte. Ja.
Doch, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, weil dann sitzt man im Unterricht drin und selbst bei Mathe. Weil wenn Mathe einmal läuft, wenn ich wirklich eine Aufgabe mal allein selbst mit Hilfe ein bisschen Unterstützung hinbekomme, dann macht mir das wirklich Spaß. Ich finde Spaß an Mathe, obwohl ich nur einen Punkt geschrieben habe.
Wow. Wobei, Mathe kenne ich
dann
das.
Dann kam das Beste ist, der Lehrer sagte dann, kam dann das Kommentar, er hat den Schnitt großzügigerweise so hochgezogen, dass jeder eigentlich einen Punkt schlechter wäre.
Oh, ja.
Ich kann es nicht anwenden, ich kann es echt nicht anwenden. Aber ich mache jetzt eine GFS. Ich hoffe, dass ich dann wieder ein paar Punkte kriege. Am Freitag schreiben wir die nächste Arbeit, das heißt, oh nein. Lernen. Deswegen die letzten 2 Tage habe ich 6 Stunden Schlaf bekommen.
Musst du eigentlich bis zum Schluss Mathe machen oder kannst du das dann irgendwie jetzt nach der 12 abwählen?
Nein, Mathe ist Abiturbestandteil.
Oho. Ja, bei uns konnte man das unter bestimmten Bedingungen. Damals konnte man sich von Mathe, glaube ich, verabschieden.
Okay.
Aber dann musste man Bio machen oder so. Also irgendwie sowas Komisches.
Ich bin ja auch im Biotechnologischen.
Ja gut, da muss Mathe, ja klar.
Und es ist ja auch ein... bei uns ist das so... bisschen in einem Fach, das Fachabi, und damit es gleichwertig gestellt wird, wie es allgemeinbildende Abitur, brauchen wir ja einen bestimmten Notenpunkt durchnehmen. Das kommt bei uns eigentlich gerade so hin.
Mhm.
Irgendwie, also wir müssen eigentlich alles machen. Also, nein, klar, aussuchen und was weiß ich was. Egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt von, ich höre nach der 12. Klasse auf und mache eine Ausbildung auf, ich will studieren, gekommen. Obwohl ich mir gesagt hat, ich kann lernen nicht, also, und, aber jetzt sage ich, ich gehe doch studieren.
Was denn?
Ich hatte eine Anwandlung, da habe ich gesagt, ich will auf der PH Ludwigsburg Sekundar, für Sekundarstufe, also Lehrerin machen.
Mhm.
Aber dann habe ich gemerkt, ich mache das aus den falschen Beweggründen und jetzt will ich Jura studieren.
Autsch!
Ja, weil ich festgestellt habe, dass mir Rechtskunde in Wirtschaftslehre extrem Spaß bereitet. Vor allem, weil ich es so oft im Alltag angewendet habe.
Kannst du denn gut auswendig lernen? Weil das Jurastudieren ist auswendig lernen.
Gar nicht, das ist sehr schwer. Aber wenn es mich interessiert, wenn mich ein Thema interessiert, kann ich, also zum Beispiel mein Abschlussthema von der Realschule, die Prüfung, war Kernenergie, Segen oder Fluch.
Ui.
Und immerwährend das aktuelle Thema ist genial.
Zu welchem Schluss bist du gekommen?
Kernenergie, Segen oder Fluch.
Segen oder Fluch?
Kommt drauf an, wo. Weil in Deutschland ist eigentlich eher ein Segen, würde ich sagen, weil die Sicherheitsstufe, die Deutschland eigentlich bietet, erreicht kein anderes Land. Aber wenn man jetzt wirklich irgendwelche Entwicklungsländer oder auch, sei es in Japan oder so, einfach die Sicherheitsstufen so niedrig sind. Aber ich habe auch mit einem von der ENBW geredet und der hat gemeint, würde man die Kernenergie weiterhin, die Forschung da weiterhin vorantreiben, würde man irgendwann zu Kernfusion kommen und dann wäre auch kein radioaktiver Müll mehr da. Und dann hätten wir auch das Problem mit Endlagern.
Das muss der natürlich sagen, ne? Weil sein Job da dran
ist. Ja, klar.
Und das aber mit der Kernfusion ist übrigens auch ganz interessant.
Ich habe mit dem privat gesprochen. Das ist seine eigene Meinung.
Ja, trotzdem hängt sein Job dran.
Ja, klar, aber er hat auch selber den Satz gebracht, zum Beispiel das mit die Solarplatte, das ist ja der Restmüll von morgen. Der Sondermüll von morgen im Prinzip.
Naja gut, die Atomkraftwerke sind auch der Sondermüll von morgen.
Ja, das ist von daher. Ja, deswegen Segen oder Fluch, das kann man nicht direkt sagen. Es ist eigentlich ein viel zu verworrenes Thema, aber wir schweifen ab.
Dazu ist das hier ja da. Was übrigens das Interessante ist an dieser Kernfusion, seit ich denken kann, wird mir gesagt, dass in 10 Jahren endgültig ein Durchbruch bei diesem Thema stattfinden würde. Und also ich habe so gefühlt, wird mir seit 30 Jahren gesagt, dass in 10 Jahren endlich ein Durchbruch bei der Kernfusion stattfinden würde. Und der ist bisher immer noch nicht passiert. Also das ist, wenn ich an irgendwas nicht glaube, dann ist das die Kernfusion. Aber die sollen ruhig weiter forschen, da fallen genug andere interessante Sachen bei ab. Ist ja Grundlagenforschung, finde ich sowieso super.
Ja. Aber jetzt wegen Jura, ich weiß nicht, ich habe auch von Universitäten gehört, da muss man sich nur einschreiben. Ich weiß bloß nicht mehr welche, das muss ich noch in Erfahrung bringen. Und ich weiß nicht, wenn mich ja eigentlich so das Recht interessiert, dann ist das eigentlich genau das Richtige für mich. Wenn ich wirklich mein Recht vertreten will und auch mich selbst schützen will, dann ist das doch eigentlich genau das Richtige zum Studieren.
Was genau willst du damit mal machen hinterher? Willst du eher Anwalt, eher Richter, eher Staatsanwalt? Also willst du eher
das
Anklagen, verteidigen
Nein,
oder
eher
Recht sprechen?
Verteidigen oder Recht sprechen. Also wohl eher Recht sprechen, weil verteidigen tue ich dann vielleicht auch welche, die mir aufgezwungen werden eventuell, und das muss nicht sein. Ja, dann ist eigentlich Recht sprechen gar nicht so.
Richterin werden.
Ja, das wäre vielleicht eine Idee, weil ich doch ein ziemlich gutes ziemlich gute Moralvorstellung besitze.
Ich glaube, Moral sollte man da möglichst außen vor lassen, oder?
Ja, aber klar, es gibt aber auch ja.
Also Moral ist ja was, das man benutzt, um Gerechtigkeit herzustellen. Ja, aber Recht ist ja was anderes.
Nein, Recht, demjenigen zum Recht verhelfen. Ich weiß nicht. Ja, es ist kompliziert, aber auf jeden Fall interessiert es mich. Und ich glaube, da würde ich mir dann erst später mal Gedanken machen, in welche Richtung ich gehe. Aber auf jeden Fall in die Richtung Recht anwenden, Recht vertreten und Recht für Recht sorgen. Auf jeden Fall, ja. Dass der sein Recht erlangt, dem es zusteht.
Hm.
Ja, doch. Aber ich weiß nicht, ob ich es gleich nach dem Abi mache. Ich habe da ganz komische Vorstellungen. Entweder ich mache Work and Travel.
Ja, wohin?
Dann wirklich Australien.
Mhm.
Wenn dann Australien und dann halt.
Warum Australien? Weil es so weit weg ist? Weil es so groß ist und so weit weg und so romantisch ist?
Ja, so Down Under mit seinen verschiedenen total, das hat ja, du kannst Skifahren gehen, dann kannst an den Strand gehen, surfen, dann kannst ins Outback, totale Abgeschiedenheit und es ist einfach so vielfältig und es ist einfach, ja, es hat einen gewissen Reiz, weil es so weit weg ist und ja, aber na, weit weg hat es nichts zu tun damit eigentlich, weil Brasilien ist auch weit weg und ich will trotzdem auch zu meiner Familie mal wieder besuchen.
Wie jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Deine Familie lebt in Brasilien? Nee.
Doch, ein Teil. Ich bin Mischling.
Du hast krass Verwandte in Brasilien, das ist aber auch cool. Was machen die da?
Die leben da.
Nee, aber wo? Also sind das Bauern, die auf dem Land leben oder leben die in der Großstadt
nein,
und machen.
Nein. Die wohnen in Minas Gerais, also in dem Staat, da wo gerade diese Edelsteine so viel abgebaut werden.
Mhm.
Und sind ganz normale Leute wie wir, aber die haben also ziemlich viel richtig studiert. Also meine Tanten zudem auch ewig studiert und ja, die sind eigentlich in der Bank tätig, viele. Und was noch? Ich weiß gar nicht alle Berufe. Das war nie ein Thema, ich war das letzte Mal vor sieben Jahren dort.
Ja, aber da solltest du doch, also da würde ich ja als erstes mal hinfahren. Naja, gut, aber.
Ja, das habe ich in der Sommerferien vor. Naja. Also das schon, aber dann halt, ja klar, weil ich muss mich auch wegen Work and Travel erstmal informieren. Ich brauche eine Aufenthaltsgenehmigung, ich brauche eine Arbeitserlaubnis und das hängt dann auch wieder mit bürokratischem Zeug zusammen und wie schnell das wieder durchgesetzt werden wird, das ist dann wieder fraglich.
Auch wenn du früh genug anfängst, ich weiß, du kannst ja theoretisch jetzt schon anfangen, dich darum zu kümmern, oder?
Ja, doch, ich überleg's mir noch, weil andererseits reizt es mich auch, die Erfahrung Bundeswehr zu machen.
Bundeswehr?
Ja.
Erschossen werden?
Nein, vielleicht Grundausbildung. Einfach eine Grundausbildung und einfach diese Disziplin erlernen. Das ist einfach, und ich denke auch, klar, ich will jetzt nicht direkt nach Afghanistan, auf keinen Fall, aber einfach diese Struktur, das Strukturierte erlernen und dann einfach, weil das hilft mir vielleicht auch später im Studium, weil ich bin ein total chaotischer Mensch. Aber ich kriege irgendwie alles immer unter den Hut und ich weiß auch nicht wie.
Und ja, zum Disziplinlernen ist Bundeswehr bestimmt super. Ja,
deswegen. Das macht man bei meinem Papa.
Wie ist denn das mittlerweile? Kann man da einfach eine Grundausbildung machen und dann wieder gehen? Oder?
Ich weiß nicht, das muss ich mir neu erkunden, weil ich habe schon beide Versionen gehört. Ich war nämlich mal auf der Jobbörse in Schwäbisch Hall Steinbach und da haben die gesagt, man kann auch nur ein Jahr hin oder so, oder ein paar Monate, je nachdem. Und ich glaube wirklich, dass man da eine Grundausbildung machen kann. Aber dann habe ich wieder woanders gehört, dass man, wenn man da hingeht, dann auch überall eingesetzt werden kann. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich da nochmal richtig informieren. Das ist, aber weil ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt reinkomme. Gibt es da eine Größenbeschränkung wie bei der Polizei? Na, dann komme ich nicht rein.
Ja, dann läufst du halt auch weniger Gefahr, irgendwie einen Krieg zu müssen. Ist ja auch nicht das Schlechteste.
Ja, ich würde mich da schon vorher erkundigen, aber es ist ein Reiz, einfach diese. Ich denke, man macht da aber Erfahrungen, die man sonst nirgends so in dem.
Naja, gut, dann kannst du aber auch genauso gut ein freiwilliges soziales Jahr machen, da machst du auch Erfahrungen, die du sonst nirgendwo machst. Das kann jetzt nicht das Argument für Armee dafür sein. Ne?
Kommt drauf an, wo.
Also weil das Problem, was ich versuche ja immer alle Leute davon abzuhalten, zur Bundeswehr zu gehen, weil der Beruf des Soldaten ist, wenn man das reduziert, also ganz runterbricht, ne? So, der Beruf des Lkw-Fahrers ist, mit dem Lkw von A nach B zu fahren. Der Beruf des Soldaten ist, irgendwo zu stehen und andere zu erschießen oder selbst erschossen zu werden.
Das stimmt auch.
Ja, und das gut, ist immer so, darum sage ich immer, oh Gott, überleg's dir gut. Ne?
Ja klar. Nein, früher war es ja wirklich so, wir marschieren da ein, das lachten sie ab, Krieg, der Stärkere gewinne. Aber heutzutage ist das so, dass man auch irgendwo, man braucht ja eine gewisse Verteidigung, weil ja jeder das hat und dann ist
keine Frage, also ich sage nicht, dass
abzuhalten, da reinzugehen. Also das, was in Afghanistan sonst wo passiert ist, hasse ich total, aber
ich sage nicht, dass wir keine Armeen brauchen, ganz im Gegenteil.
Ja, genau.
Ich bin sogar ein großer Freund der Bundeswehr und bin, das ist wahrscheinlich das zwiespältigste, das das Zwiespältigste, was es überhaupt nur gibt in meinem Leben. Also ich bin ein großer Freund der Bundeswehr. Ich bin der Meinung, dass wir Armeen brauchen. Solange wir Grenzen haben, brauchen wir Armeen.
Ja.
Solange wir uns auch auf diesem Planeten so verhalten, wie wir uns verhalten, brauchen wir Armeen, weil wir sehr viele Leuten damit auf den Sack gehen, die uns gerne aufs Maul hauen würden dafür, dass wir uns so verhalten. Aber ja, gleichzeitig rate ich jedem davon ab, das zu tun. Und wenn er zur Armee geht, muss er sich darüber im Klaren sein oder muss sie sich darüber im Klaren sein, dass es darum geht, jemanden zu töten oder getötet zu werden. Wenn dann jemand zur Armee gegangen ist, da wirst du im Zweifelsfall halt auch erschossen, ne? Das ist halt deinem Gegner ist das halt auch egal, ob du jetzt ein rotes Kreuz drauf hast oder nicht.
Ja, lieber ich als du.
Ja, genau.
Nach dem Motto.
Darüber muss man sich schon klar sein. Und gleichzeitig finde ich aber, wenn dann jemand dahin geht zur Bundeswehr, dann hat man dem gefälligst dankbar zu sein. Ja? Weil der lässt sich nämlich stellvertretend für einen selbst erschießen.
Ja, das stimmt schon. Fürs Vaterland sterben, aber das finde ich nicht so toll.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, schon. Aber gut, dann ist das schon mal abgehakt. Weil
Nein, wirklich.
Wirklich, weil es ist ja wirklich dieser Gedanke, man hat hier in Deutschland, wir sehen eigentlich, Nachrichten kommt immer Mord, Totschlag, bla bla bla, das will die Masse sehen. Genauso wie beispielsweise von Brasilien immer nur diese Favelas gezeigt werden, aber die anderen Seiten, die Sonnenseiten, werden nie gezeigt. Das finde ich zum Kotzen. Also ich fühle mich da wirklich teilweise richtig angegriffen, weil ich sehe, wie meine eigene Familie lebt. Meine Uroma hat zu den Personen gehört, die da wirklich Plantagen besitzt haben. Mhm. Und sie hat eine eigene Sklavin.
Krass, oder?
Das hat mir meine Mutter beim Streich mal erzählt. Ist da krass. Und sie erzählt eigentlich sehr wenig da so. Ich weiß nicht, sie erzählt eigentlich selten was. Und das hat sie mir einmal erzählt und ich war geschockt. Und meine Uroma ist über 100 geworden. Und sie hat quasi sich ihre Sklavin ausgesucht, als sie 14 Jahre alt war. Und ihre Sklavin hat sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Entweder die Sklavin lebt sogar noch, also sie ist frei natürlich, oder sie ist mit meiner Uroma gestorben. Also das war dann auch nicht so eine richtige Sklavenhalterei, sondern zwar untergeordnet, aber das war ein gemeinsames Leben, denke ich mal. Also ich habe einmal meine Uroma gesehen, danach ist sie gestorben. Und ich habe sie gesehen und meine Mama sagt, erinnerst du dich noch an die schwarze Frau, die immer nebendran stand? Ich sage, nee, kann ich mich gar nicht erinnern. Die hat sich so ruhig verhalten. Und
ja klar, ja, war ja die Sklavin.
Oh, wow. Ja klar, aber ich denke, es gibt immer Ausnahmen.
Also, ja, aber Sklaverei ist halt Sklaverei, ne? Ein bisschen Sklaverei gibt's halt nicht.
Problem, die ist halt reingeboren. Das ist reingeboren. Klar, ist halt nichts von Sklaverei, aber es ist irgendwie eine krasse Vorstellung, dass quasi, ja, so diese...
Dass ihr vor zwei Generationen noch Sklavenhalter wart.
Ja.
Das ist echt heftig.
Also ich bin jetzt stolz drauf, aber es ist irgendwie kann nicht jeder vorweisen. Also
stimmt.
Das ist irgendwie... ja, klar, weil es einfach gerade auf dem Kontinent abgelaufen ist.
Ja, schafft halt das Bewusstsein. Ja,
das ist...
Hey, Isabel, ich würde gerne noch den Ramon zu Wort kommen lassen.
Und ja, klar.
Viel Sendezeit haben wir nicht mehr. Darum würge ich dich jetzt einfach mal ab und danke für deinen Anruf. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Bitte.
Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Und der Ramon ist dran. Hallo, Ramon.
Hallo. Ja, schön, dass ich mal zum Schluss wieder das Wort gehe.
Ne, ist doch schön, das letzte Wort haben. Also du musst jetzt allerdings auch genug zu reden haben. Damit ich nicht nach dir noch einen dran nehme. Sonst hast du nicht das letzte Wort.
Na, es geht bei mir halt ja, wie gesagt, um Partnersuche, ne?
Die Partnersuche.
Ja, ich will langsam mal eine Frau kriegen, die auch mich so nimmt, wie ich bin und hier nicht irgendwie irgendwelchen Gerüchten glaubt.
Ja, das musst du jetzt mal ein bisschen ausführen.
Ja, naja, ich hatte halt eine Freundin, die hat in Berlin gewohnt.
Du wohnst in Dessau. Ich bin Dessau. Okay.
Mhm. Genau. So, und vorher hatte ich eine Ex-Freundin, die halt mir schon mal eine Beziehung kaputt gemacht hat durch Gerüchten. Ja, dass ich angeblich fremdgegangen wäre, obwohl es viele bestätigen konnten. Ich hatte Beweise, dass ich nicht gegangen bin.
Wie kann man das denn beweisen? Wie kann man denn beweisen, dass etwas nicht ist?
Kriegt, wie Angebote mit halt Sexangebote und sonstiges und die habe ich halt auf dem Handy lassen. Das habe ich meiner jetzigen Ex gezeigt und die hat mir trotzdem nicht geglaubt.
Du kriegst SMSen mit Sexangeboten?
Ja.
Cool. Ist mir auch noch nie passiert.
Finde ich auch nicht, dass ich sowas kriegen kann.
Cool. wo muss man sich denn da melden, um so SMS zu kriegen? Aber nur weil du diese Nachricht da noch drauf hast auf dem Handy und deiner Freundin zeigst, heißt das ja noch lange nicht, dass du das Angebot nicht doch angenommen hast.
Nee, habe ich ja nicht. Ich habe ja auch gezeigt, was ich zurückgeschrieben habe.
Ja, auch das heißt es nicht. Das Problem, das Grundsätzliche, das ist ja ein logisches Problem, was du da hast. Man kann, ja, klar, man kann nicht beweisen, dass etwas nicht stattgefunden hat.
Ja, na, aber die meiste Zeit war ich nur bei meiner Mutter oder bei meiner Oma oder bei meiner Tante. Und
ja,
in der Zeit,
trotzdem,
die halt geschrieben hat, war ich da und das
trotzdem
weiß ich eigentlich auch.
Ja, trotzdem.
Meine
Vertrauen trotzdem,
muss ja auch da sein.
Eben, das ist das.
Ja,
genau.
Auch, weißt
du? Das ist der Punkt. Vertrauen, das geht da doch um Vertrauen und nicht darum, dass du irgendwie beweisen kannst, was nicht getan zu haben oder nicht.
Ja, ich kann ja auch nicht wissen, was er in Berlin macht und vertraue ja da.
Die Frage ist halt, warum sie dir nicht vertraut hat.
Ja, keine Ahnung. Das ist die Frage.
Beziehungsweise, warum du dir Frauen suchst oder eine Frau gesucht hast, die dir nicht vertrauen kann.
Naja, am Anfang war es ja eigentlich alles gut. Da hat ja alles geklappt. Aber dann nach einer Weile ging es dann so. Sie war halt noch, ich bin, war ihr erster Freund in der Hinsicht.
Ja, aber ist ja,
auch noch eine Sache.
Ist ja trotzdem, ist ja nicht nur ihr Problem, ist ja auch dein Problem. Gehören ja immer zwei dazu. Also,
ja,
was stimmt nicht mit dir?
Das stimmt nicht mit mir, ne? Ich scheinbar suche ich mir immer die falschen Frauen. Oder halt, ich versuche, halt habe immer noch halt Kontakt mit dieser Ex-Freundin gehabt da. Das war ja dann meine beste Freundin, weil wir uns ja im Guten getrennt hatten.
Mhm.
Ja, und dann kommt sowas.
Was, und die hat im Grunde überhaupt erst deiner aktuellen Freundin eingeredet, dass sie da vorsichtig sein soll?
Genau. Die hat gesagt, pass auf, das ist ein schlimmer Kerl und alles mögliche. Das hat so damals schon gemacht. Also das habe ich aber erst in dem Zeitpunkt hier erfahren, wo sie meiner jetzigen Ex geschrieben hat. Und ich meine, da muss es doch schon Klick machen, dass die doch versucht, uns auseinanderzubringen. Also, aber naja.
Nö, das muss da, warum, nö, wenn ihr doch so gute Freunde seid, dann, ne?
Also, nee, weil sie ja ihr gesagt hat, dass sie mir ja schon mal eine Beziehung kaputt gemacht hat.
Und das war dann trotzdem deine beste Freundin?
Ja, na, ich wusste das ja vorher nicht. Ich habe das ja auch an dem Tag erst erfahren. Ja.
Irgendwie, also abgesehen davon, dass du dein Radio ausmachen musst, wenn du im Radio anrufst, was du nicht getan hast.
Ich habe kein Radio an, ich hab Fernsehen an, also ich habe hier über Satellit.
Ja, wie auch immer, also ist ja egal, womit du Radio hörst, wir nennen es Radio.
Okay, ich hab's aus, also ich hab's leise.
Genau, wegen Rückkopplung und so. Also ich würde an deiner Stelle, auch wieder, ne? Papa erzählt vom Krieg hier, ne? Ich würde an deiner Stelle mal, nicht Schuld, also Schuld suchen ist sowieso vollkommen bekloppt.
Ja, nee, da suche ich okay.
Gucken, wie du Verhältnisse herstellen kannst, die sowas nicht wieder begünstigen. Ne?
Keine Fernbeziehung machen.
Da kann man ja auch machen. aber halt, also das ist ja schon ganz interessant, dass du Probleme mit Frauen hast. Ne? Die eine betrachtest du als deine beste Freundin, die macht dir aber Beziehungen kaputt.
Ja.
Und die, mit denen du dich auf Beziehungen einlässt, sind nicht in der Lage, dir hinreichend zu vertrauen.
Ne? Ja.
Weil also.
Aber ich hab ja noch nie was gehört. Ich bin ja noch nie fremdgegangen, oder sonstiges. Also ich bin ja kein Fremdgeher oder so.
Ja, aber irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein und das musst du halt rausfinden. Und ich fürchte, dass das im Wesentlichen bei dir selber rausfinden musst. Also dass das, was nicht in Ordnung ist, irgendwo bei dir ist. Also dass du auf den falschen Typ Frau reagierst in positiver Weise. Es war bei mir ähnlich. Ich habe eben auch zwei Beziehungen gehabt, die beide genau gleich abgelaufen sind und beide fast fatal geendet wären für mich. Und musste mir dann hinterher auch überlegen, warum zum Teufel bin ich zweimal auf denselben Typ Frau reingefallen, der komplett schädlich für mich war.
Ja, ich bin ja nicht nur zweimal oder so. Das ist ja schon oftmals, aber scheinbar ist es, naja, wie soll ich das sagen, meine damalige beste Freundin, die hat ja auch öfters immer, die redet ja immer so von Sternzeichen, die ja zusammenpassen müssen und sonst
ist
und sagt, wieder passt nicht zu mir und so. Und ich hatte bis jetzt...
Dann musst du halt immer ein falsches Sternzeichen sagen, ist halt Quatsch, Sternzeichen, Astrologie ist halt Quatsch.
Ja, naja, das sage ich ja auch.
Ja.
Also, das finde ich Quatsch, entweder man passt zusammen oder man passt nicht zusammen.
Das ist halt Unsinn.
Ja. In der Hinsicht.
Aber da hast du doch vielleicht schon mal einen Punkt. Also da hast du doch vielleicht schon mal den Punkt, dass wenn du eine vor dir hast, die dir irgendwas von Sternzeichen erzählt, dass du schon mal genau weißt, okay, das kann mit der überhaupt nichts werden, weil die glaubt an Quark.
Nein, ja, nee, das hat es mir erst danach gesagt. Also wir waren ja zusammen und dann in der Zeit haben wir zusammen. Also hat es mir erzählt, so gesagt, aber nicht jetzt am Anfang oder so. Ja. Also jetzt nicht die Ex, sondern die andere Beste damals, ne? Die hat mir das erzählt.
Ich muss leider Schluss machen, Ramon.
Ich wollte eigentlich eine Partnersuche aufgeben.
So einfach funktioniert es nicht. Erstmal musst du klarkriegen, was bei dir nicht stimmt, dass du immer wieder auf Frauen, also auf einen bestimmten, ich würde an deiner Stelle mal gucken, ob es immer ein bestimmter Typ Frau ist, ja, so, also psychologisch gesehen Typ, ein bestimmter Typ Frau ist, auf den du immer wieder abgehst. Und wenn das der Fall sein sollte, versuchst du rauszufinden, warum es genau dieser Typ Frau ist, also welches Bedürfnis du hast, was genau dieser Typ Frau befriedigt. So hat es bei mir funktioniert. Ich habe irgendwann rausgefunden, welches Bedürfnis das ist, was der Typ Frau bei mir befriedigt.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich eben wusste, was mein Problem ist, war es kein Problem mehr, weil ich selber an mir arbeiten konnte, ohne dass ich den Umweg über irgendwie eine Frau nehmen muss. Und ich muss jetzt wirklich Schluss machen, sonst schmeißt der Computer uns raus.
Jo, alles klar.
Nacht, Ramon, viel Erfolg trotzdem. Tschüss.
Danke. Jo, tschüss.
Das war die Late Line. Morgen gibt's wieder eine Late Line. Dann mit Caro Corneli. Ich bin Holger Klein. Danke für die Aufmerksamkeit. Und bitte vergesst nicht, es sind nur noch, ach, jetzt habe ich leider Gottes das Zombokalypse-Meter. Guckt einfach, wenn ihr wissen wollt, wann der Maya-Kalender endet, unter zombokalyp.se. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.